Willkommen in der Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Ich habe direkt zum Anfang was Feines für dich mitgebracht, Florian.
Ja, ist okay.
Eine Überschrift, die lautet: Fraktale Inseln der Ordnung im Chaos des Drei-Körper-Problems entdeckt. Florian, jetzt kommst du.
Ja, ich habe das tatsächlich auch auf meiner Liste, dieses Thema.
Ich nicht. Ich habe gedacht, nee, ich lese das gar nicht erst, das muss Florian erklären, das ist zu viel für mich.
Also es ist tatsächlich etwas, was man nicht leicht erklären kann. Ich kann es auch nur deswegen probieren zu erklären, weil zufälligerweise die Art der Forschung, um die es da geht, die Art von Forschung ist, über die ich damals meine Diplomarbeit geschrieben habe und über die ich geforscht habe und über die ich sogar publiziert habe. Das, was dich vielleicht inspiriert hat, dieses Thema für die Folge zu nehmen oder was dich hier so erregt hat oder wie auch immer man das sagen will, sind vermutlich die Begriffe Inseln der Ordnung, Chaos und so weiter, also dieses Geografische.
Alles. Fraktal fand ich schon immer krass irgendwie, fraktal. Inseln der Ordnung finde ich toll, weil ich bin Mitte 50. Drei-Körper-Problem wegen hier dieser Romane, die ich im Sommer gelesen hatte. Es hat alles.
Ja. Also ich wollte nur am Anfang darauf hinweisen, dass der Begriff Insel der Ordnung und in dem Fachartikel, um den es ja gleich gehen wird, taucht im Titel sowohl die Insel der Ordnung, Isle of Regularity, und die Sea of Chaos, also das Meer des Chaos, auf. Das sind quasi Fachbegriffe, aber da kommen wir noch dazu. Ja. Und
Ich dachte, das wäre so journalistisch.
Und ich glaube fast, diese Nachricht hätte nie diese mediale Prominenz bekommen, wenn nicht zufälligerweise gerade eben diese Netflix-Serie, das Drei-Körper-Problem, die Verfilmung, Verserierung dieses Romans so populär gewesen wäre, obwohl es da eigentlich einen Grund gibt, weil im Roman, den du dir angesprochen hast, von Lee Jixin, da ist es eigentlich ein Vier-Körper-Problem, aber das ist ja, weiß ich, wer damals...
Vier-Körper-Problem?
Ja, da geht es ja um einen Stern oder einen Planeten mit drei Sternen.
Es sind vier Körper, das stimmt. Ja. Aber aus Perspektive des Planeten ist es ja nur ein Dreikörperproblem.
Ja, aber das, was man mathematisch lösen muss, ist ein Vierkörperproblem, wenn man wissen will, wie sich das alles bewegt. Das aber egal.
Hast du es eigentlich gelesen?
Wie
fandst du es?
Ich habe das schon lange, lange gelesen, bevor es im Fernsehen populär geworden ist. Ich habe das, wie es rauskam, auf Englisch gelesen, weil, wie gesagt, ist mein Forschungsgebiet, Drei-Körper-Problem, also Himmelsmechanik. Ja. Also das kann ich fast nicht lesen. Ich habe es damals gelesen, als es rauskam, und ich fand es großartig. Ne? Die Verfilmung fand ich auch okay, auf eine andere Art gut.
Ich wollte gerade sagen, also das ist auch so, das ist nicht leicht verfilmbar. Ne?
Ja, gar nicht. Ja. Aber ich fand es halt so schön, ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt hier, weil jeder der drei Bände quasi ein anderes Genre von Science-Fiction abdeckt. Das fand ich so schön. Und die Geschichte ist natürlich auch sehr originell.
Ich habe das in Sommerferien gelesen. Am Stück. Unfassbar schnell. Also das ist schon mal wirklich erstaunlich. Also ich habe ohnehin ein hohes Lesetempo. Aber das war schon wirklich beeindruckend, wie schnell ich da durch bin, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Das stimmt, das waren drei unterschiedliche Bücher.
Ja, aber wie gesagt, gute Bücher kann ich empfehlen zu lesen. Vermutlich gibt es mittlerweile auch eine gute deutsche Übersetzung. Ich habe sie damals in der Englischen aus dem Chinesischen übersetzt. Und mittlerweile ist es ja auch nicht mehr so, dass die Bücher, die auf Deutsch aus asiatischen Sprachen übersetzt werden, dass die ja meistens mittlerweile direkt aus Chinesisch oder Japanisch übersetzt werden. Ich kann mich erinnern, wenn ich das erste Mal Haruki Murakami gelesen habe, da gab es auf Deutsch nur Bücher, die aus dem Englischen übersetzt worden sind. Und dann habe ich dann lieber gleich das Englische gelesen, das direkt aus dem Japanischen ist, weil ich dachte, brauche ich auch nicht mit. Mittlerweile ist aber, glaube ich, der Buchmarkt da so professionell, dass sie auch das ordentlich machen. Oder das sie machen es mit KI, weiß man nicht.
Das hieß es zumindest. Also es hieß, es gäbe, also ich hatte dann auch geguckt, weil ich dachte auch so, ja, das kann nicht alles gewesen sein, diese Serie, also diese Netflix-Serie. Da gab es doch Bücher, habe dann geguckt und irgendwie hieß es, dass es eine neuere Übersetzung gäbe und die wäre wirklich gut gelungen.
Ja. Okay. Ja, aber wir wollen ja nicht über Literaturwissenschaft reden, sondern über...
Ja, ach doch, also ja, gerne mal. Also ich finde es ja ganz nett so... Tipps zu geben.
Ja, natürlich. Also ich glaube, den Tipp haben wir sogar schon mal gegeben oder ich auf jeden Fall. Aber man kann ihn gerne nochmal geben. Ist ein gutes Buch. Und es gibt auch das Ganze als Hörbuch. Es gab das erste Buch als Hörspiel auf Deutsch. Ich weiß nicht, von wem das stammt. Wahrscheinlich so ein öffentlich-rechtlicher wahrscheinlich. Das war sehr, sehr gut gemacht, das Hörspiel. Und es gibt alle drei Bücher als Hörbuch. Die habe ich mir damals auch auf Deutsch angehört. Ich weiß nicht, welche Übersetzung das war, aber ich war mit der auch zufrieden. Also da habe ich jetzt auch nicht gesagt, okay, das ist grauenhaft. Also sowohl das englische Buch, was ich gelesen habe, als auch das deutsche Hörspiel, als auch das deutsche Hörbuch kann ich empfehlen. Und die Netflix-Serie, ja, wie gesagt, die ist von der Grundhandlung eher durchaus identisch. Das, was man da verfilmen konnte, war sehr gut verfilmt. Diese ganze Computersimulations-Ding, sie aber, sie haben halt auch im Sinne des Marktes sehr viel verändert.
Natürlich. Und das wird, also ich bin mal gespannt, sie wollen das ja auch zu Ende drehen. Anscheinend gibt's ja dann pro Buch, also pro Band, so eine Netflix-Kurzserie. Und ich bin gespannt, wie sie das Ende.
Ja, meine Güte. Ja, ach gut, das wird schon klappen. Also das ist schon sehr, sehr esoterisches Ende. Jo. Aber man kann sowas schon verfilmen. Also das geht schon. Also sie haben zumindest nicht das Problem, das sie bei Game of Thrones hatten, wo halt dann die Serie absolut grottig wurde, als die Buchvorlage nicht mehr existiert hat. Also,
okay. Das habe ich nie gesehen. Menschen in Fellen auf Pferden.
Ich weiß, du sagst so zur Provokation, es ist deutlich mehr als Menschen in Fellen
auf
Pferden.
Ist
so, aber die Typen, die Netflix-Serie gemacht haben, haben Game of Thrones gemacht. Also,
ja, aber nee, das ist nicht, ich kann das nicht. Das ist mir nennen wir es mal mittelalterliche Inszenierungen.
Ja, ja.
Das ist
ja,
nicht meins, da komme ich nicht
mit zurück. Es ist auch nicht so mittelalterlich. Also ich will es dir ja gar nicht jetzt irgendwie einreden, weil warum soll ich dir was einreden, sondern ich möchte nur der Hörerschaft, die vielleicht aufgrund von Vorteilen, die in Medien, in manchen Podcasts,
ein
falsches Bild haben.
Framing. Nee,
also, es ist natürlich eine Fantasy-Welt mit irgendwie Ritter und König und so weiter, aber man hat jetzt nicht das Gefühl, dass es so arg mittelalterlich ist. Also es ist eher ja, so generisch Fantasy-magisch und es hat schon sehr viel mehr als nur irgendwie so das Klassische hier, da hauen sich die Ritter auf den Kopf und dann kommt ein Drache vorbei.
Ja,
das und es hat und also es ist wirklich vom, wie man so schön sagt, vom Worldbuilding absolut genial. Das Buch ist auch die Serie ist wirklich extrem gut, vor allem, weil die wirklich da Geld reingebuttert haben, wie sonst was in dieser Serie. Das Buch ist, die Bücher fand ich fast noch besser, weil sie wirklich so absurd voll sind und ausführlich sind. Also die machen diese Welt wirklich, wirklich erlebbar, greifbar, weil George Martin, der Autor, da halt das vollgestopft hat mit handelnden Personen. Da müsstest du, glaubst du, brauchst du nebenbei irgendwie ein Lexikon. Das ist quasi wie Geschichte. Also
ist das so ein bisschen so Herr der Ringe, nicht?
Nee,
Herr der Ringe, doch.
Herr der Ringe ist nichts dagegen. Also das okay. Herr der Ringe, das da, Herr der Ringe ist so, dass das Rechlampfheft. Und das Problem ist halt das, was man bei so Leuten, die nicht in dem Genre sind oder das Genre jetzt prinzipiell nicht so toll finden, für die ist das Buch Game of Thrones absolut eine Hürde, weil du im Wesentlichen mal das erste lesen musst und das sind schon ein paar hundert Seiten, weiß ich, 6, 7, 8, 9, keine Ahnung, ich weiß nicht, im Deutschen ja auch mehr als im Englischen, also, aber ein ordentlicher Wälzer, das erste Buch, bis du mal ungefähr gecheckt hast, was da abgeht.
Also noch schlimmer als am Anfang der Bibel, wo dann Hechtzechziel Jechziel gezeugt hat.
Und so. Ja, bis von der Bibel geht es dann so weiter, das wird auch später nicht unbedingt der Page-Turner, aber Game of Thrones schon und dann, ja, ist halt George Martin anscheinend durch diese Verfilmung so stinkereich geworden, dass er gesagt hat, ich hatte jetzt keinen Bock mehr weiterzuschreiben. Das heißt, es ist immer noch, steht immer noch bei Band 5 von 8 und keiner weiß, ob er das jemals zu Ende schreiben wird. Mhm. Und die Fernsehserie hat halt dann irgendwie ab Staffel 6 massiv abgebaut, weil halt dann sich andere Leute die Hand rausgedacht haben als George Martin und dann ist sie halt einfach mies geworden.
Wo waren wir? Wir waren
bei den fraktalen Inseln der Ordnung.
Fraktalen Inseln der Ordnung im Chaos. Also,
wir müssen, wenn wir das erklären wollen, zwei Dinge erstmal grundlegend erläutern. Nämlich erstmal, worum geht's da bei dem Ganzen? Es geht um das Dreikörperproblem. Es geht um das grundlegende Problem der Physik, der Himmelsmechanik, dass du drei Himmelskörper hast, können irgendwelche Himmelskörper sein, aber drei Himmelskörper, die sich gegenseitig gravitativ beeinflussen. Ja, also kannst du nehmen, nimm drei Sterne und diese drei Sterne beeinflussen sich gegenseitig. Also es geht jetzt nicht um sowas, was wir vielleicht auch schon mal besprochen haben, wie das eingeschränkte Dreikörperproblem, wo ich sage, ich habe einen Stern und einen Planeten und einen Asteroid und dann kann ich sagen, okay, der Stern beeinflusst Planet und Asteroid und der Planet beeinflusst Stern und Asteroid, aber der Asteroid selbst hat so wenig Masse, dass er die anderen nicht beeinflusst. Wir reden jetzt vom voll gravitativen Dreikörperproblem. Jeder Körper beeinflusst jeden anderen Körper und bei dem Problem wissen wir schon seit dem 19. Jahrhundert, dass dieses Problem analytisch nicht lösbar ist. Das heißt, es gibt keine exakte Lösung, die wir angibt, für beliebige Zeiten in der Zukunft einfach ausrechnen. Das ist das Ergebnis, das ist die Bahn.
Gibt es diese Art von Konstellation denn eigentlich auch in der Realität oder ist das ein theoretisches?
Nee, überhaupt nicht. Selbstverständlich gibt es in der Realität. Also,
aber müssten die nicht irgendwann ineinander klatschen?
Nee, warte mal ab. Also okay. Das ist genau die Frage, um die es geht. Also das Problem ist, diese exakte Konstellation des Dreikörperproblems gibt es in der Realität nie, wenn man jetzt wirklich ganz besserwisserisch sein will, weil jeder Himmelskörper beeinflusst jeden anderen Himmelskörper, weil alles eine Masse hat. Also unser Sonnensystem ist im Wesentlichen ein mindestens Neunkörperproblem, weil wir haben eine Sonne plus 8 Planeten und theoretisch ist es ein Milliardenkörperproblem, aber eigentlich sind es mindestens 9 Körper, aber du kannst dreifach Sternsystem hernehmen. Von denen gibt es da draußen genug und das sind 3 Sterne, die beeinflussen einander gegenseitig. Die können dann sich durchaus geordnet bewegen. Und das ist auch das, wenn man sich jetzt die Forschungsarbeit dazu anschaut, dann wird es am Anfang auch erklärt, dass es durchaus schon seit langer Zeit bekannt, sehr viele Konstellationen von 3 Himmelskörpern, bleiben wir auch bei 3 Sternen, wenn es einfacher zum Erklären, muss ich nicht Himmelskörper sagen, Konstellationen von 3 Sternen gibt, die stabil sind, die nicht chaotisch sind, wo wir wirklich auch tatsächlich sagen können, das bleibt jetzt stabil. Also das kann hierarchisch sein. Also hierarchisch heißt, ich habe 2 Sterne, die umkreisen einander, die sind einander sehr nahe, also einfach ein Doppelsternsystem und ein Zweikörperproblem ist ja stabil, das wissen wir, die umkreisen einander und dann weit draußen einen 3. Stern, der um beide rundherum geht. Das wäre so ein hierarchisches System und aus Sicht des 3. Sterns ist es quasi wurscht, ob da jetzt 2 Sterne in der Mitte sind oder einer, weil die sind so nahe zusammen, dass der immer den kombinierten Einfluss der beiden spürt. Also das sind quasi 2 gekoppelte Zweikörperprobleme, wenn man es jetzt vereinfacht betrachtet. Also sowas ist stabil. Man hat auch zeigen können, dass sind so exotischere Konstellationen, ein Sitnikow-System zum Beispiel.
Sitnikow-System.
Sitnikow. Ja, wer gerne wissen will, wie das überraschenderweise mit dem zusammenhängt, was wir vorhin besprochen haben, kann einfach mal googeln nach Sitnikow und meinem Namen und nach Game of Thrones. Dann wird man einen Artikel finden, den ich und gemeinsam übrigens mit Ruth Kurzbauch geschrieben habe. Mhm. Also ein 1. April-Paper, wo wir erklärt haben, warum die Welt von Game of Thrones Teil eines Sitnikow-Systems sein muss. Aber das erkläre ich jetzt nicht, das wird uns noch weiter vom Thema wegführen. Das ist als Hausübung und Easter Egg für die Hörerschaft
überlassen. Game of Chaos im Spektrum der Wissenschaft, ja?
Ja, es wird aber ein anderer Artikel wahrscheinlich. Okay. Ich habe da öfter was dazu publiziert, aber es gibt eine wissenschaftliche Facharbeit quasi, die wir verfasst haben. Sitnikow-Problem heißt, wieder 2 Sterne umkreisen einander und 2 Himmelskörper umkreisen einander ja um ihren gemeinsamen Schwerpunkt. Und wenn ich jetzt so von oben quasi einen 3. Himmelskörper genau exakt senkrecht in diesen Schwerpunkt fallen lasse, dann pendelt der da auf und ab.
Ja.
Das ist ein Sitnikow-System. 2 Sterne bewegen sich in ihrer Ebene um den Schwerpunkt und ein 3., der senkrecht dazu rauf und runter geht. Das kann man auch zeigen, dass das stabil ist. Und so, es gibt ganz, ganz viele. Es gibt, glaube ich, ein paar 10.000 Konfigurationen. Also bis zu diesem Punkt, wo diese Arbeit erschienen ist, kannte man einige 10.000 spezielle Konfigurationen von 3 Himmelskörpern, sodass sie sich wirklich regelmäßig bewegen, dass sie nicht chaotisch werden. Aber der allgemeine Fall ist eben, das Ding ist chaotisch. Ich kann nicht vorhersagen, was 3 Himmelskörper für beliebig lange Zeiten machen. Mhm. Und wenn man sich sowas anschauen will, das ist der 2. Punkt, den man verstehen muss. Wenn man sich das anschauen will, wenn man das verstehen will, dann muss man das im Phasenraum tun.
Wo ist der?
Ja, das ist, da musst du auf Google Maps. Nee. Ein Phasenraum ist ein abstrakter Raum. Also ein Phasenraum ist kein Raum, in dem man sein kann, kein physikalischer Raum. Ein Phasenraum ist ein abstrakter Raum und das bedeutet, dass der Phasenraum gebildet wird durch die möglichen Zustände. Schauen wir uns wieder irgendwie ein einfaches Beispiel an. Nimm dir zum Beispiel,
mach mal die Menge aller möglichen Zustände eines dynamischen Systems.
Wir können ein ganz simples Beispiel nehmen, was man sich noch vorstellen kann mit einem 2-dimensionaler Phasenraum. Du hast ein Pendel vor dir und das Pendel schwingt hin und her. Ja. Und wir gehen auch davon aus, dass das Pendel nur in einer Ebene schwingt und dass das Pendel jetzt irgendwie so ein mathematisches, idealisiertes Pendel ist, dann hat dieses Pendel exakt 2 Zustände, 2 Parameter, die man braucht, um das zu beschreiben, nämlich der Winkel, um den es gerade ausgelenkt ist und die Geschwindigkeit, mit der es sich zu dem Zeitpunkt bewegt. Das sind die beiden Parameter, mit der ich kann ich den Zustand des Pendels zu jedem Zeitpunkt beschreiben. Das heißt, der Phasenraum besteht in dem Fall aus 2 Achsen, also einem 2-dimensionalen Raum. Eine Achse ist Auslenkung, andere Achse ist Geschwindigkeit und da kann ich für jeden beliebigen Zeitpunkt da in diesem 2-dimensionalen Raum einen Punkt machen und dieser Punkt sagt mir dann, wie der Zustand ist und wenn ich die der Zeit nach verbinde, dann kriege ich so eine Kurve durch diesen Phasenraum und wenn ich dieser Kurve folge, das ist eine Trajektorie, nennt man das. Ja. Wenn ich dieser Trajektorie im Phasenraum folge, sehe ich, wie sich der Zustand des Systems im Laufe der Zeit verändert. Das ist aber jetzt nicht nur auf den zweidimensionalen Raum beschränkt, weil stell dir vor, du hast einen Asteroid, der sich jetzt in einem Sonnensystem bewegt, und das lasse ich jetzt wieder aus. Man kann das alles so vereinfachen, dass man im Wesentlichen nur den Asteroid selbst anschauen muss und den Rest kann man da irgendwie rausrechnen. Das heißt, wenn ich wissen will, was der Asteroid gerade macht, wie der Zustand des Asteroids ist, muss ich in dem Fall sechs Zahlen, sechs Parameter kennen, nämlich die drei Ortskoordinaten und die drei Geschwindigkeitskoordinaten, weil du kannst ja in jede Richtung, Raumrichtung eine Geschwindigkeit haben.
Ja.
Das heißt, ich brauche x, y, z und die Geschwindigkeit in x, y, z. Das heißt, ich habe sechs Parameter und mein Phasenraum in dem Fall wäre dann ein sechsdimensionaler Raum und ich kann in diesen sechsdimensionalen Raum einfach irgendwo einen Punkt machen und der Punkt sagt mir dann, okay, der Asteroid hat die Koordinaten, hat die Geschwindigkeit und dann kann ich die auch wieder verbinden durch Linien zu verschiedenen Zeitpunkten und dann kriege ich eine Trajektorie durch diesen sechsdimensionalen Phasenraum und wenn ich der folge, sagt mir die, wie mein Asteroid sich im Laufe der Zeit verändert, bewegt. Das ist ein Phasenraum. Ein Phasenraum, der kann im Prinzip, der kann unendlich dimensional sein. Da gibt es jetzt keine Einschränkung.
Wenn ich da jetzt aber vier Körper oder drei Körper reinwerfe, habe ich so viele Parameter. Kann man das beliebig lang rechnen?
Naja, das kommt im Prinzip auf die Computerpower drauf an. Also rein mathematisch ist es jetzt, was die mathematischen Formeln angeht, die du benutzt, ist es doch vollkommen egal, ob das jetzt 2, 3, 5, 17 oder 37 dimensional ist.
Ja, stimmt.
Das ist einfach nur im Code vereinfacht gesagt eine Schleife, die halt einmal von 1 bis 3 läuft und einmal von 1 bis 37 durchläuft.
Ja.
Also
ja.
Das ist für die mathematische Behandlung spielt das keine Rolle. Es spielt eine Rolle für die Visualisierung. Weil
also für so Typen wie mich.
Ja. Und es ist natürlich eine Frage der Computerpower. Das war übrigens meine Diplomarbeit, da habe ich gezeigt, eine Methode, wie man hochdimensionale Phasenräume mit fraktalen Dimensionen in zweidimensionale Systeme umwandeln kann, die immer noch einen Großteil der Informationen des hochdimensionalen Phasenraums erhalten. Ja.
Ja.
Egal.
Hut ab.
Jedenfalls, wenn man sich die Zeitungsartikel, die Medienartikel zu diesem Paper, zu dieser Geschichte anschaut, wird man da oft so eine komische, schaut fast aus wie abstrakte Kunst finden.
Ja.
Also irgendwas, sowas in meinem Artikel, den ich oft mal besitze, so ein rötliches Dingsi mit schwarzen Löchern drin und so. Und das, was man da sieht, sind zweidimensionale Darstellungen eines hochdimensionalen Phasenraums. Mhm. Also man kann sich das so vorstellen, dass man so Schnitte durch den hochdimensionalen Raum macht. So kann ich irgendwie einen vierdimensionalen Raum zum Beispiel, wenn ich da einen Schnitt durchlege, kriege ich einen dreidimensionalen Raum und den kann ich dann nochmal irgendwie projizieren. Also es gibt Möglichkeiten, hochdimensionale Phasenräume auf 2D zu visualisieren, beziehungsweise oft kann man es, wenn man sich mathematisch wirklich heftig anstrengt, das habe ich nie gemacht, kann man direkt hochdimensionale Phasenräume in sogenannte Mappings umwandeln. Dann hat man direkt ein zweidimensionales Analogsystem für den hochdimensionalen Phasenraum, aber das führt jetzt alles in Details, mit dem wir uns jetzt nicht beschäftigen wollen. Und da in diesen Phasenräumen sieht man jetzt, was mit Inseln der Ordnung und mit Meer des Chaos gemeint ist, weil jeder Punkt in einem Phasenraum, egal ob der jetzt zweidimensional oder hochdimensional ist, jeder Punkt in einem Phasenraum stellt einen möglichen Anfangszustand des Systems da.
Mhm.
Jeder Punkt im Phasenraum ist ja ein Zustand des Systems.
Ja.
Und ich kann sagen, okay, ich will jetzt wissen, was passiert, wenn mein System so ausschaut. Wenn ich meine drei Sterne so anordne, dann ist das ein Punkt im Phasenraum, der diese Anordnung darstellt. Und dann setze ich mich dahin und von dem Punkt ausgehend starte ich meine Computersimulation, in dem Fall halt der Bewegungsgleichungen. Und die sagen mir, okay, zum nächsten Zeitschritt ist der Zustand so und dann mache ich den nächsten Punkt und so weiter und so fort. Und dann kann ich, wir bleiben jetzt mal im zweidimensionalen Bild, dass man sich einfach vorstellen kann, dann habe ich jetzt zwei grundlegende Möglichkeiten. Ich kann einen regulären Zustand haben und regulär heißt, dass sich die Dinge periodisch wiederholen, dass da nicht so viel wildes Zeug passiert. Das heißt, alle folgenden Punkte ausgehend von meinem Startpunkt bleiben mehr oder weniger in der Nähe.
Ja,
die nehmen so einen kleinen Bereich ein, aber die gehen nicht beliebig irgendwo hin. Wenn mein Zustand jetzt aber chaotisch ist, mein Anfangszustand oder mein Anfangszustand zu einem chaotischen Verhalten führt, dann springt der beim nächsten Zeitschritt, beim übernächsten Zeitschritt und so weiter irgendwo hin, weil es ja chaotisch ist. Dann kann irgendwas machen. Das heißt, so ein Phasenraumorbit, so eine Trajektorie springt wild durch den gesamten Phasenraum hierhin, dorthin und so weiter und am Ende füllt das vorhandene Phasenraumvolumen quasi dicht aus.
Ja.
Das sind die zwei Unterschiede. Und wenn man jetzt eben so einen Phasenraum visualisiert, dann kriegt man da meistens eben stabile Bereiche, wo sich nicht viel tut. Da sieht man, okay, wenn ich den Punkt da hinsetze, dann bleibt er da. Oder wenn ich ihn ein bisschen weiter wegsetze, dann bleibt er halt ein bisschen weiter weg und so weiter. Aber wenn ich zu weit von diesem stabilen Zustand wegkomme, bei den Anfangsbedingungen, dann bin ich im chaotischen Bereich. Und wenn man das entsprechend visualisiert, kriegt man dann eben so ja, Inseln der Ordnung, umgeben von einem Meer aus Chaos.
Das heißt, dieses rot-schwarze Bild, was ich sehe, das ist im Standard der Artikel, die Inseln der Ordnung sind das Schwarze und das ganze Rote, also das ganze Ding da ist der Phasenraum.
Genau.
Und der ist im Grunde voll, bis auf diese schwarzen Dinger, oder?
Genau, so ist okay. Es. Das Paper dazu ist übrigens frei verfügbar, da kann man sich die Bilder auch noch in der wissenschaftlichen Version anschauen und die Wissenschaft dazu auch, falls die wer sehen will. Aber genau darum geht's. Also das ist das, was im Prinzip vorher schon bekannt war. Ja, man hat gewusst, okay, Phasenraum, Dreikörperproblem, das ist prinzipiell chaotisch, aber es gibt auch reguläre Zustände.
Ja.
Und die haben jetzt was anderes gemacht. Die haben jetzt gesagt, okay, da gehe ich jetzt auch nicht auf die Details. Also früher hat man diese chaotischen Zustände mit so einem statistischen Ansatz, der aus der Thermodynamik kommt, untersucht. Mhm. Das heißt irgendwie Statistical Escape Theory, wo man eben gesagt hat, okay, wenn man einen chaotischen Orbit hat, dann füllt der irgendwann den kompletten Phasenraum dicht aus. Genauso wie halt irgendwie so Luftmoleküle irgendwie alles komplett ausfüllen im Laufe der Zeit. Weiß man aber eben, in dem Fall kann das so nicht sein, weil wir ja einige 10.000 stabile Zustände kennen. Das heißt, wir wissen, da ist, gibt's Bereiche, wo das der chaotische Orbit nicht hin kann. Mhm. Weil der chaotische Orbit kann nicht spontan regulär werden. Das geht nicht. Ja, das heißt, der kann nicht in den regulären Bereich rein. Und drum haben die jetzt sich mal angeschaut, in dieser neuen Arbeit, wie das jetzt wirklich ausschaut. Die haben das eben auf sehr, sehr feiner Auflösung simuliert und haben festgestellt, etwas, was mich jetzt nicht so sehr überrascht, ehrlich gesagt, weil ich hätte gedacht, das wäre nicht schon bekannt, vielleicht war es auch schon bekannt. Ich habe mir das jetzt im Detail durchgelesen, die Arbeit, also vielleicht haben die nur was genauer herausgefunden, was man schon wusste, aber dass der Übergang von regulärer Insel zu chaotischer See, dass dieser Übergang fraktal ist. Das heißt, es ist nicht einfach so, da ist irgendwo hier ein letzter Zustand quasi, ja, der jetzt zu regulärer Bewegung führt. Und wenn ich dann noch eins rüberrück im Phasenraum oder raufrück oder runter, wie immer, wenn ich da eins weggehe, dann bin ich auf einmal im Chaos. So ist es nicht, sondern da gibt es so einen sehr, sehr konfusen, wenn man so will, Übergangsbereich.
Also ein weichen Übergang
sozusagen. Nein, auch nicht mal das. Das ist eben genau das. Dieser Übergang, der ist fraktal. Und da habe ich auch viel gesagt, da müsste man jetzt über Kamm-Theorie reden. Das ist so die mathematische Grundlage der Chaos-Theorie, aber die habe ich selbst nie verstanden. Okay. Kolmogorov-Arnold-Moser-Theorem heißt das Ding. Und das ist so komplex, dass selbst die echten Lehrbücher, das nicht, die verweisen immer nur auf andere Lehrbücher und am Ende verweisen die auf die Originalarbeit. Also selbst in den Lehrbüchern zur Chaos-Theorie wird das Ding nicht komplett vorgestellt, weil es so kompliziert ist. Du
trotzdem mal nicht
ja. Ja, also da geht es um Kamp-Tori und Kant-Tori. Also ein Kamp-Torus ist der letzte stabile Orbit, der eben ein regulär Bereich umfasst und dann, wenn die Störung im System noch weiter aufgedreht wird zum Beispiel, dann zerbricht dieser Kamm-Torus in einen Kant-Torus und der Kant-Torus, das kommt von Georg Cantor, das war der Typ mit den Unendlichkeiten. Also vereinfacht kann man sich's vorstellen, du hast diese Insel der Regularität, also den Hauptkontinent und der ist umgeben so von kleinen Inselketten. Ja, also du hast dann kleinere Bereiche um diesen großen Bereich rundherum, wo auch noch, wenn du da startest im Phasenraum, wo da auch noch reguläre Bedingungen kommen, aber um diese kleinen Bereiche rundherum, da sind eben auch chaotische Bereiche. Und in diesen chaotischen Bereichen drin sind aber wieder noch kleinere reguläre Bereiche. Verstehe. Und um diese kleineren regulären Bereiche herum ist wieder chaotische Bereiche.
Du kannst das beliebig heißt, rein. Du gehst also praktisch eins raus, da ist dann Chaos, gehst ein halbes wieder rein, dann ist kein Chaos mehr. Dann gehst du noch 0,1 rein, da ist dann aber wieder Chaos.
Genau.
Also, okay, verstehe.
Du kannst das also beliebig reinzoomen in den Phasenraum und wirst immer so wieder keine klare Grenze zwischen Ordnung und Chaos finden.
Ja, jetzt habe ich's, ja.
Und fraktal heißt eben genau das, dass es ihm selbst ähnlich ist. Das heißt, wenn ich die Grenze im großen Maßstab hernehme und das vergrößere, dann schaut es im kleinen Maßstab immer noch so aus. Das heißt, wenn da einfach nur eine normale gerade Linie wäre, ja, dann kann ich da reinzoomen, wie ich will, dann wird sich nicht viel ändern. Mhm. Und beim Fraktal ist es so ähnlich, aber auf eine andere Art. Das heißt, da habe ich diesen Wechsel von Chaos und Regularität, auch wenn ich immer weiter reinzoome. Und das ist genau das, muss ich sagen, das ist jetzt das Neue, weil eben diese Standardtheorien mit dieser Statistical Escape Theorie diese fraktalen nicht zusammenhängenden, regulären Bereiche, die auf immer kleineren Maßstäben trotzdem noch existieren, weil diese Standard Statistical Escape Theory das nicht berücksichtigt hat, gibt es in Wahrheit viel mehr reguläre Bereiche im Dreikörperproblem, als er bisher gedacht hat, weil eben, wenn du einfach nur sagst, okay, da ist Ordnung, da ist Chaos, dann kannst du sagen, okay, Ordnung nimmt so und so viel Prozent vom Phasenraum ein, Chaos so und so viel. Das ist recht einfach, aber wenn das eben fraktal ist, dann muss ich quasi immer weiter reinzoomen bis in die Unendlichkeit und werde immer wieder neue, zwar immer kleinere, aber immer neue reguläre Bereiche finden und die werden mit dieser Standardtheorie offensichtlich unterschätzt und mit dieser Arbeit, die sie jetzt gemacht haben, haben sie gezeigt, okay, da ist doch mehr Ordnung, als wir bisher mit unseren Analysen vom Dreikörperproblem rausgefunden haben. Das ist im Wesentlichen, ohne jetzt auf die noch mehr Details der Chaostheorie einzugehen, das, was da gemacht worden ist.
Vielen Dank für diese Erklärung.
Und wer gerne möchte, wer wirklich, vielleicht haben wir die eine oder andere in der Hörerschaft, der die sich für Chaostheorie auf mathematischem Level interessiert. Ich habe damals, ich war nur einer von vier und ich war der am wenigsten gemacht hat, das war noch in meiner Studienzeit, ein Paper veröffentlicht, das trägt den schönen Titel Recurrence of Order in Chaos, also die Wiederkehr der Ordnung im Chaos. Ist auch frei verfügbar, kann man sich auch anschauen. Da haben wir auch gezeigt, dass dass sich reguläre Bereiche mit bis ins Unendliche wiederholen, egal wie weit man irgendwo reinzoomt in so ein System. Das Chaos wird nie überhand nehmen. Irgendwo, wenn man nur gut genug schaut, wird man immer Ordnung finden. Kann man auch gern philosophisch interpretieren, wenn man will, aber wir haben es nur rein mathematisch betrachtet.
Was mich ja mal interessieren würde, ist es, mit diesem ganzen Chaos mal wirklich so erklärt zu kriegen, dass ich es verstehe. Meinst du, das ist überhaupt möglich oder muss man da tatsächlich länger einfach auch eine Universität besucht haben, eine Schulbank gedrückt haben?
Es kommt darauf an, auf welchem Level du es verstehen willst. Also wenn du es auf dem Level verstehen willst, auf dem diese Arbeiten geschrieben sind, dann wirst du nicht umhin kommen, mal ein paar Semester Mathe zu studieren und dann ein paar Semester harte Mathe zu studieren. Mhm. Also das geht nicht, weil Chaostheorie ist im Wesentlichen Mathematik. Das ist Spezialbereich der Mathematik, Chaostheorie. Also das kann man nicht ohne Mathematik verstehen und da ist heftige Mathematik dabei. Wenn du sagst, du möchtest das auf einem populärwissenschaftlichen Level verstehen, so wie wir jetzt geredet haben, nur halt, das kann man durchaus noch ein bisschen ausführlicher machen, weil wir sind jetzt noch ein bisschen durchgeprescht durch Phasenraum und sowas. Und idealerweise, wenn man das sowas macht, dann gibt man auch noch Bilder dazu. Also das kann man schon machen. Da kann man schon so einen grundlegenden Einblick, kann man durchaus in so einem normalen Vortrag quasi bekommen. Ist auch einer von den Vorträgen, die ich ab und zu halte, so Chaostheorie. Und
das heißt, wir müssen mal noch eine Sondersendung zum Thema Chaostheorie machen?
Können wir gerne machen. Also ich habe irgendwann mal, das war noch bevor ich regelmäßig zwischen Weihnachten und Silvester arbeiten musste, war ich ja mal am Chaos Communication Congress, der genau zwischen Weihnachten und Silvester stattfindet. Seitdem kann ich da nicht mehr hin, weil das eben auch eine der Hauptarbeitszeiten in den Theatern ist. Mhm. Aber ich war da mal, da war ich jetzt einfach nur so privat quasi. Und dann habe ich mich, glaube ich, irgendwo öffentlich auf Twitter beschwert. Twitter war ja damals noch was man nutzen konnte. Ich war empört, dass auf nirgendwo auf diesem Chaos Communication Kongress Chaos kommuniziert worden ist und hat gesagt, sie sollen da gefälligst mal jemanden Chaos kommunizieren lassen und erklären, wie das mit Chaos funktioniert.
Dann hattest du den Job, ne?
Nee, habe ich nie. Das ist doch nichts. Hat da keiner drauf angesprochen.
Nee, so funktioniert auch der Kongress nicht. Also du musst da schon deinen eigenen.
Ich weiß das ja. Das ist nichts, wo da irgendwie so eingeladen wird. Nee, ist schon klar. Aber das wäre mal was, wo ich gedacht habe, das wäre mal so ein Publikum, für das man sich hinsetzen könnte und sagen, okay, wir machen jetzt mal eine wirklich so ein, zwei Stunden dauernde Vorlesung unter Anführungszeichen Chaostheorie.
Braucht man dazu Video oder können wir das als Audio machen? Funktioniert das als Audio?
Sagen wir mal, wenn es Audio sein soll, wenn ich das erklären soll, müsste ich mir vorher mehr Gedanken machen, weil viele Dinge in dem Fall lassen sich halt visuell gut erklären, aber mit Beschreibungen weniger. Also allein, wenn ich ein Fraktal zeige, siehst du sofort, was es ist. Wenn ich erklären muss, was ein Fraktal ist ohne Bilder, dann brauche ich ein bisschen länger dazu.
Apfelmännchen. Also,
zum Beispiel ist ein Fraktal. Aber es ginge schon auch in Audio. Das würde schon gehen. Aber man muss sich, da müssen wir ein bisschen mehr Gedanken machen.
Ja, komm mal, guck, wenn du dir irgendwann mal mehr Gedanken gemacht hast, können wir ja mal noch eine Sondersendung oder so vielleicht. Oder weiß ich nicht, irgendwo in eine Kneipe.
Ja, aber es ist halt
eine Kneipe setzen mit einem Beamer.
Aber es steckt halt überall drin. Also Chaostheorie ist halt wirklich, taucht eigentlich überall auf, jetzt nicht nur in der Astronomie, ist eigentlich jeder naturwissenschaftlichen Disziplin und darüber hinaus auch. Also wenn man es, sobald es irgendwo mathematisch wird, wenn man was beschreiben will und sobald es irgendwo komplex wird, muss man sich früher oder später mit dem Thema auseinandersetzen.
Kommen wir zu etwas völlig anderem.
Ja.
Wir hatten ja, letzte Sendung war das, glaube ich sogar, haben wir ja festgestellt bekommen, dass Erwerbsarbeit Krebs macht.
Ja.
Jetzt neu. Stehen macht krank. Gibt eine neue Langzeitstudie mit 80. Ist eine Langzeitstudie? 8 Jahre? Ist das schon Langzeit?
Ja, doch.
Eine Mittelzeitstudie. 80.000 Probanden haben Bewegungsdaten aufgezeichnet und immer wieder Herz-Kreislauf-System überprüft. Am Anfang der Studie hatte keiner von diesen 80.000 Leuten Herzerkrankungen. Das Ergebnis ist, wer länger steht, Moment, wer etwas mehr steht, als dass er sitzt, also das geht halt um, ne, Sitzen macht krank, wer also sich öfter hinstellt, senkt das Risiko für schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht. Mhm. Also wer steht, kann einen ansonsten sitzenden Lebensstil nicht ausgleichen, indem er sich einfach hinstellt. Und das finde ich besonders ärgerlich, weil ich habe mir gerade so ein, kennst du diese dreiteiligen Bambus-Zusammensteck-Stehpulte, die man auf den Schrank stellen kann? Ja, ja. Habe ich mir gerade gekauft, weil ich dachte, du wirst nicht jünger, du wirst nicht jünger. Geht schlimmer übrigens auch noch. Wer länger als 2 Stunden am Tag steht, hat ein erhöhtes Risiko für plötzlichen Blutdruckabfall, Krampfadern, chronische Veneninsuffizienz und Venenthrombosen.
Okay.
Aber auch, wer länger als 10 Stunden pro Tag sitzt, der hat den gleichen Scheiß am Schuh, obendrauf aber auch noch Herz-Kranz-Gefäß-Katarrh-Infarkt-Klabaster. So Herzinsuffizienz-Kranz-Dings und Schlaganfall gibt's dann auch noch gratis obendrauf. Und einer der Autoren an dieser neuen Studie war an noch einer anderen Studie beteiligt. Da haben sie dann geguckt, wie oft sollte man denn, wenn man einen überwiegend sitzenden Lebensstil hat, idealerweise aufstehen? Und das kommt jetzt zum Mitschreiben. Wer einer sitzenden Tätigkeit nachgeht, aber täglich sich mindestens 6 Minuten körperlich stark anstrengt, mindestens 30 Minuten körperlich intensiv aktiv ist, mindestens 1 Stunde, ist alles oder übrigens, ne? Mindestens 1 Stunde körperlich moderat aktiv ist oder sich mehr als 1,5 Stunden zumindest leicht körperlich betätigt, senkt das Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben.
Okay. So, jetzt habe ich 2 Fragen zu dem Thema. Erstens, es hieß ja immer, Sitzen ist das neue Rauchen.
Ja, genau.
Wenn das jetzt aber nicht mal so ist, was ist denn jetzt das neue Rauchen? Man muss ja wieder.
Ich überlege gerade, was gibt's denn da? Weiß ich, die haben doch Kiffen legalisiert jetzt.
Ach so, ja gut, ja, Kiffen ist das neue Rauchen. Gut, Kiffen ist haben Sie das geklärt. Genau, genau. Und das Zweite ist, wenn man jetzt, wie du ja in der letzten Folge erzählt hast, wenn angestellte Arbeit Krebs macht und stehen Krebs macht.
Krank macht. Also stehen macht
Herz-Klabaster. Ja, ich schütze jetzt natürlich, weil ich einen Witz machen will. Also welche Jobs gibt es denn jetzt, wo man selbstständig liegen kann?
Was Schlaflabor. Sind das? Schlaflabor gegen Honorar.
Gut, mal gucken, ob ich den Job irgendwo kriege. Ich habe hier eine Arbeit gefunden, die jetzt nicht wahnsinnig lang ist und wahnsinnig umfassend ist, aber interessant ist und vor allem klassisches Thema ist, wo man sich in Kommentarspalten bis aufs Blut bekämpfen kann. Holger, ich weiß ja, dass du ein Freund des Zweirads bist. Trägst du einen Helm, wenn du Fahrrad fährst?
Nein.
Warum?
Fast nie, sagen wir mal so.
Hast du Gründe dafür?
Ja, mir geht das total auf den Geist. Ich mag diese Helme nicht. Und wenn ich das von meiner Gefühlslage abstrahiere und gucke, was es da so an objektiven oder objektivierbaren Daten gibt, spricht nichts dafür, dass ein solcher Helm in der Breite hilft. Der hilft halt, wenn ich selber eine bestimmte Art von Unfall haben sollte, dann könnte es sein, dass mir der Helm hilft. Aber das weiß ich halt immer erst hinterher.
Ja, also
wie gesagt, ich trage nachts einen Helm, muss man dazu sagen. Also wenn ich nachts vor allen Dingen in den Randzeiten, wo wenig Fahrradfahrer insgesamt unterwegs sind, habe ich einen Fahrradhelm mit extrem starker Beleuchtung. Mhm. Da spüre ich dann auch tatsächlich, dass Autofahrer, gerade die so aus Seitenstraßen auf meine Straße einfahren wollen, wesentlich früher anhalten. Also die fahren nicht so weit in meine Straße rein, um zu gucken, ob jemand kommt, sondern die sehen einfach dadurch, dass ich extrem viel Licht verbreite auf einer vergleichsweise großen Höhe, sehen die halt, dass da was kommt und halten eher an.
Ja, ich wollte es ja gar nicht irgendwie über die Gründe für oder gegen Helm sprechen, aber
ich mag die Dinger nicht, ich finde die unkomfortabel und hässlich und wenn ich dann gucke, würde es sich denn lohnen, einen zu tragen, stelle ich immer wieder fest, nö, eigentlich nicht.
Gut, ja, also über das Ästhetische kann man streiten. Also ich finde jetzt persönlich jetzt nicht sonderlich hässlich.
Ich würde auch ohne Helm Motorrad fahren, wenn es
ja. Nicht. Ach gut, ja, gut, Motorradhelme finde ich tatsächlich auch unkomfortabel, aber ich fahre nicht Motorrad, also insofern ist mir das egal, aber diese Vollvisierdinger, die sind sehr, sehr unbequem. Fahrradhelme finde ich jetzt nicht hässlich, aber das ist, wie gesagt, rein ästhetisches Urteil. Und was das Bequeme angeht, da tatsächlich muss ich sagen, das ist, glaube ich, eine reine Gewöhnungssache. Wenn man es mit einer Zeit lang gemacht hat, dann ist das und komplett normal, dann merkt man das gar nicht. Also
ich meine nicht bequem auf dem Kopf, sondern das ist ein Gegenstand, den ich dann noch zusätzlich dabei habe. Das meine ich. Also es ist unhandlich. Es ist unhandlich, unkomfortabel. Ich muss mich immer darum kümmern, dass ich irgendwie noch eine Tasche habe, wo das rein kann. Und das meine ich mit bequem. Gut, nicht so auf dem Kopf, da ist mir das egal.
Ja, aber gut, das ist ja auch im Prinzip dann so, wie wenn du einen Hut auf hast oder eine Kappe oder so. Also das ist immer egal. Darüber kann man sich jetzt wunderbar in den Kommentaren streiten, ob das jetzt nicht. Aber in dem Fall geht es um die Frage, so ist auch der Überschrift dieses Medienberichts, und wir kommen dann gleich zur Forschung, wie man Radfahrende von einem Helm überzeugen könnte. Geht es um die Situation in Österreich? Da gibt es eine Erhebung, dass nur 35% der Leute einen Helm getragen haben. Unterschiede waren auch regional, also in Linz haben 72% einen Helm getragen.
Wir wissen doch spätestens seit Gustav, in Linz gibt es viel Polizei.
Ja, in St. Pölten waren es nur 16%. Egal, jedenfalls beim ADAC haben sie auch gefragt, es steigt die Bereitschaft, einen Helm zu tragen. In Deutschland liegt die Helmquote 2022 bei knapp über 40%. Und alles jetzt nur mal Daten zur Einleitung, aber es gibt jetzt hier zwei wissenschaftliche Arbeiten, will ich es noch nicht nennen. Das sind Arbeiten, die bei einer Konferenz als Poster präsentiert worden sind. Also das ist dann eher so kurzes Forschungsergebnis, was dann oft in eine längere Arbeit irgendwann später mündet. Aber das ist hier eine Arbeit von einem Typen aus Kanada. Mhm. Es war von so einer kanadischen Konferenz über Notfallmedizin oder irgendwie sowas. Und da hat ein kanadischer Arzt, der Notarzt ist, und er hat gesagt, er sieht oft immer wieder mal so verletzte Radfahrer in seiner Notarztambulanz, heißt glaube ich Ambulanz, und der hat gesagt, okay, er wollte wissen, warum haben die keinen Helm auf und was kann man tun, um Radfahrer dazu zu bringen, einen Helm zu tragen, und sagt auch, das ist das, was wo ich auch zustimme, dass eigentlich die Städten, die Gemeinden und so weiter, dass die müssen Infrastruktur schaffen, damit man sicher mit dem Fahrrad unterwegs sein kann. Ja. Also, aber trotzdem, er sagt, Unfälle wird es trotzdem geben, und Helme sind wichtig, wenn man bestimmte Arten von Verletzungen vermeiden will. Also wenn ich zum Beispiel jetzt mit dem Fahrrad zum Einkaufen fahre, dann habe ich auch keinen Helm auf. Wenn ich, was ich auch oft mache, sportlich Fahrrad fahre, also wirklich lange Strecken fahre, schnell fahre, auch schnell bergab fahre, auf Straßen fahre und so weiter, dann habe ich eigentlich immer einen Fahrradhelm auf dabei. Also ist auch wieder unterschiedlich, aber er hat gesagt, okay, prinzipiell braucht es Infrastruktur, damit die Menschen sich erfahren können, aber für manche Sachen ist es gut, wenn man einen Helm auf hat, und dann wollte er wissen, okay, wie kann ich jetzt die Menschen dazu bringen, einen Helm aufzusetzen, und hat dann so ein paar Sachen ausprobiert, also einfach so es ging im Wesentlichen um der Studie, wo er geguckt hat, wie er die Leute motivieren kann, einen Helm aufzusetzen, und hat da zuerst mal sich so die Leute angeschaut, die in seine Ambulanz gekommen sind, hat sich dann da ein paar ausgesucht, also alle die erstens mal eine entsprechende Verletzung hatten, die zweitens keinen Helm auf hatten, und drittens dann, die dann notwendigerweise auch irgendwie in der Lage waren, da teilzunehmen, also die jetzt nicht dann irgendwie gleich in weiß Gott was für eine schwere Behandlung weitergebracht worden sind, oder die Sprache gesprochen haben und so weiter. Also ja, was man halt so macht, wenn man eine Studie macht, und hat dann halt, und über 18 sollten sie auch sein. Das waren so die Leute, die er sich ausgesucht hat, und hat dann fünf Sachen ausprobiert mit denen. Ihnen prinzipiell gesagt, ja, setzt euch einen Helm auf, also quasi halt die Education, also erklären, was er machen. Es gab Leute, die haben, alles bekommen. Das war aus dieser sehr, sehr kurzen wissenschaftlichen Arbeit, die ist wirklich nur eine halbe Spalte lang, so eine halbe A4-Seite, weil es halt so eine Posterpräsentation ist, war jetzt nicht genau ersichtlich, wie das eingeteilt worden ist. Vielleicht gibt es ja nochmal eine ausführliche Arbeit, aber im Wesentlichen haben die Leute fünf Sachen bekommen, eben zuerst mal irgendwie Aufklärung zum Thema, zweitens ein Gutschein für einen gratis Helm. Ja. Drittens dann Follow-up-E-Mails über die nächsten 12 Monate, wo halt immer wieder mal geschrieben wurde, ist. Dann gab es Social-Media-Engagement, also wo halt dann irgendwie auch noch in den sozialen Netzwerken irgendwas gezeigt wurde und so. Und dann ja, konnte man dann auch noch also Kollegen, Kolleginnen auch noch da mitmachen lassen. Peer Nomination haben sie es gesagt. Also ist alles nicht im Detail ausgeführt, aber im Wesentlichen haben sie gesagt, also von diesen 72 Leuten, die sie da gehabt haben drin, 75% waren es, die nach einem Jahr immer noch den Helm getragen haben, von denen, die ursprünglich dabei waren. Also 75% derer, die er auf die Art angesprochen hat, haben den Helm immer noch getragen. Und in der Kontrollgruppe, die es auch gab, waren es nur 22%. Also, wenn man was macht, ist...
Ach so, die, ja. ich dachte, du sagst jetzt noch, was das eine Mittel wäre. Also, ob es der Gratishelm war oder ob es die E-Mail-Belästigung war.
Nee, ich glaube, das war das, was ich gesagt habe, was aus dieser kurzen Abstract nicht klar rauskam. Meines Verständnisses nach haben alle alles bekommen. Okay. Und die Erkenntnis ist, dass...
Du musst den Leuten nur lang genug auf den Sack gehen.
Dann wenn man etwas macht, dann hilft das, um die Leute zum Helm tragen zu bringen.
Ist natürlich schon, da habe ich ja schon das Problem mit der Prämisse, ne? Weil er natürlich Unfallchirurg ist und nur, man sagt ja so schön, wenn du nur einen Hammer hast, sieht dieses Problem wie ein Nagel aus. Aus seiner Perspektive ist ein Helm natürlich immer hilfreich, weil er nur Verletzungen sieht, die ohne Helm möglicherweise nicht passiert werden. Aber wenn du das Ganze aufziehst, das wird ja auch eine der Diskussionen sein, falls wir eine in den Kommentaren haben, wenn du guckst, welche Auswirkungen hat eigentlich das eine Helmpflicht zum Beispiel, da gibt es ja auch Arbeit, aber auf den Gesundheitszustand der gesamten Population, dann siehst du, dass im Durchschnitt die Menschen kränker werden, wenn es eine Helmpflicht gibt, weil weniger Menschen aufs Fahrrad steigen.
Genau.
Und das macht es halt schwierig. Das ist ja das Problem auch immer bei diesen Diskussionen. Also du diskutierst halt mit Leuten, die aus der Perspektive des schon passierten Unfalls über Helme sprechen. Und da ist der Helm immer sinnvoll. Und du siehst halt die Leute, die aus der Perspektive der wie nennt sich das? Wie heißt denn das hier? Gesundheitspräventionsbevölkerungs. Wie heißt denn das?
Ja, ich weiß, was du meinst. Also, die Hörer soll es selbst einsetzen.
Public Health.
Das heißt
Public Health
Es heißt durch Public Health offiziell.
Wie heißt Public Health denn offiziell? Public Health.
Ja. Na, ich weiß, was du meinst, aber in dem Fall kann ich es sogar fast noch nachvollziehen, weil der hat ja als Personen genau die genommen, die einen Fahrradunfall hatten, der durch einen Helm weniger glimpflich abgelaufen wäre. Die hat er probiert, zum Helm tragen zu überreden. Also das ist halt nicht für plausibel.
Das ist auch überhaupt nicht zu verurteilen, ne? Weil aus seiner Perspektive ist es natürlich besser, wenn niemand mehr mit Kopfverletzungen kommt, die ein Helm hätte vermeiden können. Ja, klar. Aber dann kommt halt irgendwie der Onkologe oder was weiß ich dann aus der nächsten Station und sagt, hören Sie mal Schneidereien. Die Leute sterben jetzt hier verstärkt an Krebs, weil sie nicht mehr Fahrrad fahren.
Ja, aber in dem Fall sind es ja Leute, die quasi die Ausrede, oder Anführungszeichen, die Ausrede nicht haben, ja, ich fahre ja nicht so, dass mir was passiert. Ich brauche das ja nicht, weil alle, die da teilgenommen haben, hätten den Helm gebraucht. Ja, genau. Also da
stimmt das eigentlich.
Also ist es vielleicht zumindest, ich weiß jetzt nicht, was man da jetzt genau ableiten kann, aber es ist zumindest ein interessantes Ergebnis, dass man halt, in dem Fall sind fast die 22, die da quasi nix Prozent, die das nicht, oder die 80% aus der Kontrollgruppe, die den Helm weggelassen haben, obwohl sie auch ihn eigentlich gebraucht hätten. Vielleicht das interessantere Ergebnis. Also, obwohl du auf den Kopf fällst und dir wehgetan hast und das verhinderbar gewesen wäre, setzt du trotzdem keinen auf.
Wäre auch mal interessant. Ich meine, das ist ja, dass so viele Leute in Deutschland zum Beispiel mit Helm Fahrrad fahren, das liegt ja auch nicht daran, dass so viele Fahrradunfälle auf einmal passieren, sondern letztlich ja auch nur daran, dass ständig drüber geredet wird. Ja. Und natürlich, dass es ein Produkt ist, das man gut verkaufen kann und entsprechend Marketing gemacht wird.
Ja klar, und ich glaube, es ist auch eine Generationensache, weil wenn du als Kind fährst du ja immer mit Helm.
Eigentlich nicht.
Helmpflicht. Ja. Ich weiß nicht, es gibt eine Helmpflicht für Kinder? Weiß nicht, ich gar nicht. Wüsste, nee. Aber Kinder fahren ja nicht immer mit Helm. Ja. Und
gerade die bräuchten das eigentlich nicht.
Ne? Nee. Ja, ich weiß ja nicht. Also Kinder, eigentlich schon. Also kommt drauf an, Kinder, ich weiß jetzt, da müsst ihr jetzt irgendwie Mediziner sein oder Fahrradexperte, aber so Kinder fallen ja auch oft mal vom Fahrrad aus Gründen, wie auch immer. Und wenn du dir schon von klein auf angewöhnst, dass du einen Helm aufhast beim Fahrradfahren, dann trägst du ihn als Erwachsener vielleicht dann ohne, denkst du dann nicht, ach, das ist kompliziert oder sonst was. Das denken nur wir uns,
die das ist, irgendwie das ohne Helm aufgemacht haben. Das ist ja eh so ein halbwegs vermintes Gefühl, weil natürlich auch die Pkw-Lobby. Und sei es nur mein Nachbar, der gerne mit seinem Auto ungestört durch die Gegend fahren würde. Die Pkw-Lobby, der ist natürlich auch daran gelegen, dass die Fahrradfahrer selbst für ihre Sicherheit und ihre Gesundheit sorgen und gar nicht erst die Pkws und sonstige Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen daran beteiligt werden. Ja. Das ist ja auch so ein Problem. Ja. Darum finde ich das immer eine sehr unredliche Diskussion, diese Fahrradhelme. Aber das mit dem Licht kann ich jedem nur empfehlen.
Ja, klar.
Ein Fahrradhelm, der hat hinten zwei rote Lämpchen, die könnte ich sogar blinken lassen per Bluetooth, habe ich jetzt nicht eingebaut. Und vorne ein wirklich helles weißes Licht.
Es gibt sogar welche mit Bremslicht, also wirklich der
ja, mein
anfängt
Fahrrad,
zu leuchten, ja, wenn du bremst.
Mein Fahrrad hat ein Bremslicht. Also
das gibt es bei Helmen auch.
Ja, klar, es ist derselbe Verzögerungsschalter drin. Ja.
Also kann man, wir werden sehen, ob in den Kommentaren diskutiert wird. Falls diskutiert wird, ja, falls ihr vorhabt zu schreiben, Nummerntafel, Pflicht für Fahrradfahrer.
Ja, dann fliegt
denkt
ihr sofort.
Denkt doch mal nach und dann schreibt das Licht bitte, ja?
Ja, genau. Also es wird auch niemand sehen, dass das jemand geschrieben hat, weil.
Okay.
So, jetzt, es gibt was Neues, Florian. Schnall dich an. Die Johns Hopkins University hat gefunden eine neue kognitive Verzerrung.
Ui.
Die Illusion der adäquaten Information. Illusion of Information Adequacy.
Okay.
Die sagt, Menschen nehmen in alltäglichen Entscheidungssituationen an, genügend Fakten zu kennen, um eine informierte Entscheidung zu treffen, ohne sich darüber bewusst zu sein, was sie alles nicht wissen.
Das ist neu?
Anscheinend. Zitat eines der Co-Autoren der Studien: Wir haben festgestellt, dass die Menschen im Allgemeinen nicht darüber nachdenken, ob es vielleicht noch weitere Informationen gibt, die ihnen helfen würden, ein fundiertes Urteil zu fällen. Ja, es hat was von Dunning-Krüger, ne?
Aber ich meine, das ist, ich müsste jetzt genau wissen, wie sie es meinen, aber im Prinzip ist dieses Phänomen etwas, was ich eigentlich durchaus, was ich erlebt habe, was ich kenne.
Vielleicht ist es einfach nur noch nicht gemessen worden, sondern man kriegt so im Alltag mit, kann sein. Wenn man Leuten ein paar Informationen gibt, die zusammenzupassen scheinen, werden die meisten sagen, das hört sich richtig an und sich dran halten. Was sie gemacht haben,
ist das Phänomen der irgendwie hier 80 Millionen Bundestrainer.
Ja, Fußball. Genau. Das 80 Millionen Bundestrainer Phänomen. Sie haben gemacht eine Studie mit knapp 1200 Probanden und haben gesehen, dass diejenigen, denen sie nur die Hälfte der Informationen gegeben haben, die nötig waren, in ihrer Entscheidung selbstsicherer waren als die, die alle Informationen hatten.
Ja.
Da gibt es auch Sprichworte dazu, die Dummen sind sich immer so sicher und die Klugen voller Zweifel und sowas. Dann haben sie das Ding wiederholt und mehr Informationen über alle verteilt. Und dann waren die Probandis sich nicht mehr alle so sicher.
Ja.
Also war tatsächlich gut messbar. Nächste Zitat und damit auch Schluss dieser Meldung. Auch wenn man nicht weiß, was man nicht weiß, kann es klug sein, davon auszugehen, dass einige wichtige Informationen fehlen.
Ja, das ist schon ein sehr, sehr gutes Zitat, aber ich störe mich immer noch ein bisschen dran, dass das neu sein soll. Also vielleicht ist jetzt mal neu wissenschaftlich formuliert, aber guck dir die Welt an. Also wie viele Leute haben eine sehr, sehr, sehr dezidierte Meinung irgendwie jetzt zum Israel-Palästinenser-Konflikt? Und,
ja, dass wir das sehen.
Obwohl sie keine Ahnung haben von irgendwas.
Das haben wir ja gelegentlich hier immer auch mal wieder, auch teilweise aus Naturwissenschaften richtig in der Sendung, dass so diese Wissensbinsen, die wir so haben, auf einmal erst wissenschaftlich bestätigt worden sind. Und kann ja sein, dass sie zum ersten Mal einfach nur nachgemessen haben.
Ja, interessant. So, was mache ich denn weiter?
Accept all cookies, geh weg.
Ja, ich suche dabei mal meine nächste Nachricht raus und die nächste Nachricht spielt wieder im Weltall. Im Weltall fliegen Dinge. Und im Weltall bewegen sich Dinge und du musst mir sagen, wenn ich aufhören muss zu schwafeln, falls du deine Nachricht gefunden hast.
Achso, nein,
schwafle ich noch ein bisschen weiter.
Das schaffe ich nicht. Gleichzeitig ein englisches Paper lesen und dir zuhören, dass du das, ich habe längst aufgegeben.
Gut, dann machen wir höre ich auf zu schwafeln und rede richtig weiter. Also, im Weltall gibt es Meteoriten und Meteoriten fallen immer wieder auf die Erde. Und weißt du, Holger, wer dafür verantwortlich ist, dass die Meteoriten auf die Erde fallen?
Krater.
Nein. Verantwortlich ist
die
Karin.
Die Raumzeit. Karin.
Karin.
Also wieder
Karin ist Karin. Schuld.
Aber Karin, also eins muss man lassen, Karin backt die besten Kuchen.
Ja,
kann also meine ich sagen. Karin, ich weiß nicht, was mit deiner Karin ist.
Meine Karin ist, kommt davon, meine Karin war die Königin von Schweden, aber die ist auch nicht direkt dafür verantwortlich. Es geht um was ganz anderes. Ja?
Karin ist wieder so ein Akronym, so Vrind.
Nein, in dem Fall gar nicht. In dem Fall ist Karin wirklich Karin. Es geht um Folgendes. Ja? Also es gibt Meteoriten, die auf die Erde fallen. Es gibt Asteroiden im Weltall und die Meteoriten, die aus dem Weltall auf die Erde fallen, waren früher mal Asteroiden. Und eigentlich müssen wir gar nicht über die Meteoriten sprechen. Wir sprechen nur insofern darüber, weil das einer der wenigen Beispiele ist, wo wir hier auf der Erde unmittelbare Forschungsobjekte aus dem Weltall haben. Das haben wir sonst nicht in der Astronomie.
Die Meteoriten, aber die macht eigentlich das, Siehst du, das wollte ich immer schon mal gefragt haben. Der Umstand, dass die Dinger durch die Atmosphäre durch müssen und da so rumglühen und alles, macht das was mit den Daten, die wir daraus nehmen können?
Ja, selbstverständlich. Also da ändert sich schon was, natürlich. Aber du kannst die Dinger dann ja auch entsprechend wissenschaftlich korrekt irgendwie aufschneiden in unter Laborbedingungen. Ja,
stimmt. In der Mitte wird nichts
verglüht und so weiter. Sein. Also das kann man schon entsprechend untersuchen. Also die sind schon gute Informationsquellen. Noch besser ist es natürlich, wenn man direkt vor Ort die Dinger einsammelt. Darum fliegen wir ja mit Raumschiffen zu Asteroiden, damit wir dann vor Ort Proben bekommen und so weiter. Da gab es ja ein paar so Sample-Return-Missionen in letzter Zeit, wo wir direkt Proben vom Asteroid geholt haben, dass wir im Material frisch haben und sehen, wie es im Weltall ausschaut. Also das spielt schon, macht schon einen Unterschied, aber jetzt für die Forschung an sich ist es jetzt kein grobes Problem, weil wir haben ja sonst eh nichts. Wir müssen eh nehmen, was wir kriegen. Mhm. Also in dem Fall haben wir halt die Meteoriten. Und,
aber wer ist jetzt Garin?
Ja, lass mich doch okay. Die Geschichte erzählen. Also wir haben, wenn man diese
Meteoriten... Ach, ich bin jetzt aufgeregt.
Wenn man diese Meteoriten einteilt, das werde ich jetzt auch überspringen, kann sich jeder und jede gerne in der Wikipedia oder sonst einer Enzyklopädie-Seite eurer Wahl anschauen, wie man Asteroiden einteilt. Da gibt's die Chondrite zum Beispiel, das ist die häufigste Gruppe der Meteoriten, die wir so finden. Das sind welche, die halt viel Kohlenstoff enthalten zum Beispiel und so. Also kann man einteilen in CI-Chondrite, CB-Chondrite, CM-Chondrite und so weiter und so fort. Und da gibt's ganz viele andere Klassen. Also das lasse ich jetzt alles aus, die Einteilung, aber wir können auf jeden Fall sagen, dass wir so zwei häufige Gruppen haben, L-Chondrite und H-Chondrite. Und jetzt haben zwei Forschungsgruppen sich angeschaut, wo kommen denn die her? Kann man das überhaupt rausfinden? Ja, weil die waren irgendwann mal im Weltall, sind irgendwo rumgeflogen und die wollten wissen, können wir rauskriegen, wo der Ursprung ist von denen? Und das kann man, wenn man sich die Daten, die wir hier unten auf der Erde bekommen haben, mit den Daten vergleicht, die wir von den Objekten im Weltall haben. Weil ich kann jetzt hier unten auf der Erde schauen, aus was besteht das drum. Und ich kann zumindest bedingt auch im Teleskop ins Weltall schauen und herausfinden, woraus besteht das drum. Ja, also das kann ich mit diversen astronomischen Methoden, Spektroskopie und so weiter, kann ich auch aus der Ferne ein bisschen abschätzen, wo die herkommen. Ich kann das vergleichen und dann... Das ist jetzt alles sehr, sehr viel Detail bei der Forschung, was ich jetzt weglasse. Aber ich kann zum Beispiel feststellen, wenn ich einen Meteoriten vor mir habe, kann ich feststellen, wie lang der schon ein Meteorit ist. Stell dir vor, du hast einen großen Asteroid im Weltall. Mhm. Ja, dieser große Asteroid stößt mit irgendeinem anderen großen Asteroid zusammen. Dann macht's bumm und dann gibt's ganz viele Bruchstücke. Mhm. Und diese Bruchstücke fliegen durch die Gegend. Die werden dann vielleicht auch auf andere Umlaufbahnen gebracht, sodass sie irgendwann mit der Erde zusammenstoßen können. Das heißt, bevor diese Kollision stattgefunden hat, war halt der Asteroid ganz. Danach ist er auseinandergebrochen und diese Bruchstücke, die waren jetzt nach der Kollision der kosmischen Strahlung ausgesetzt, ja. Was sie vorher nicht waren. Ja, davor waren sie halt irgendwo innen drin im Asteroid, weil sie auseinandergebrochen sind. Das heißt, man kann durch diverse komplexe chemische, geologische Analysen herausfinden, wie lang dieses Drum kosmisch bestrahlt wurde. Das kann man rausfinden.
Kosmische C14-Methode.
Ja, es ist kompliziert, aber man kann Cosmic das machen. Und da weiß ich, okay, Dann weiß ich zum Beispiel hier, dieses Ding ist jetzt seit 200 Millionen Jahren ein Meteorit oder ein Stein, der durchs Weltall fliegt. Und das heißt, der muss bei der Kollision vor 200 Millionen Jahren entstanden sein. Und da habe ich wieder eine Information, die ich dann wieder mit anderen Informationen abgleichen kann, weil ich kann dann mir die Asteroiden, die da draußen rumfliegen, anschauen. Die kann ich auch beobachten im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter zum Beispiel. Und dann kann ich mir die ganzen Bahnen anschauen, kann die vergleichen. Dann werde ich feststellen, es gibt sowas wie Familien. Ja, das heißt, Asteroiden, die alle ähnliche Bahnen haben, und zwar so ähnlich, dass wenn man jetzt in der Computersimulation vereinfacht gesagt, die Zeit zurücklaufen lässt, die alle zum selben Punkt zurücklaufen. Das heißt, da sehe ich dann aus der himmelsmechanischen Simulation, okay, diese Gruppe von 1000, 10.000, was auch immer, Asteroiden, die da rumfliegen, die waren eigentlich früher alle mal derselbe Asteroid. Die sind alle Teil einer Familie, die alle bei einer Kollision entstanden sind. Und wenn diese Kollision in meiner Simulation auch gerade 200 Millionen Jahre her war und wenn die chemische Zusammensetzung mit den spektroskopischen Daten zusammenpasst und so, kann ich so mit ziemlich guten Indizienbeweisen festlegen, der Meteorit, der kommt aus der Asteroidenfamilie und ist vor der und der Zeit bei einer Kollision entstanden. Mhm. Also das kann die Wissenschaft. Und jetzt hat man sich eben in diesen zwei arbeiten, angeschaut, wie das mit diesen L- und H-Kondriten ausschaut. Wir haben das früher schon bei anderen gemacht, also wir kennen den ganzen Schwung dieser Asteroidenfamilien und können zum Teil auch Asteroiden und Meteoriten zuordnen. Aber in dem Fall haben sie jetzt zuerst mal die L-Kondriten angeschaut und festgestellt, dass die von der Flora-Familie stammen.
Aha.
Ja, das ist eben so eine, die ist 200 Millionen Jahre alt. Die sind jetzt nicht die häufigsten Meteoriten, das sind so 10%. Häufiger sind die H-Kondriten. Und die H-Kondriten, das ist die zweite Arbeit, hat festgestellt, dass die von der Karin-Familie kommen. Und die Karin-Familie ist eine Familie, die eben nach dem größten Familienmitglied, nämlich dem Asteroid Karin, benannt worden ist. 19 Kilometer durch. Und der Asteroid Karin, der heißt deswegen so, der ist entdeckt worden. Wann ist der entdeckt worden, der Asteroid Karin? Weiß ich gerade gar nicht. Müsste jetzt auf einen Link klicken, um das herauszufinden. Der ist entdeckt worden, wahrscheinlich früh, weil er eine Nummer 832 hat, das heißt
am 20. September 1916 ist er.
Ja, okay, kommt ungefähr hin. Und benannt nach Karin Monsdotter, der Königin von Erik dem 14. von Schweden. So,
aber wenn jetzt so viele kleinere Asteroiden von Karin abstammen, dann hat Karin also irgendwann mal wesentlich mehr Masse und Volumen gehabt, ist mit irgendwas zusammengestoßen. Könnte man Karin jetzt auch wieder einer nächsthöheren Familie zuordnen, wenn man...
Genau das haben die gemacht in dieser wissenschaftlichen Arbeit. Also es gibt, die Karin-Familie ist eine kleine Familie. Da gibt es auch die Coronis-Familie, oder die Karin-Familie gehört ja nicht zur Coronis-Familie. Ist alles ein bisschen Familienverhältnisse. Mhm. Gerade wenn Adlige involviert sind, sind oft kompliziert. Aber die sind relativ jung. Also die Karin-Familie und die Coronis-Familie sind beide ungefähr so, ja, 6-7 Millionen Jahre alt. Das ist jung für eine Asteroiden-Familie. Mhm. Und beide gehören zur übergeordneten Coronis-Familie, die ist aber recht alt. Das sind 2 Milliarden, was diese gesamte Coronis-Familie auf dem Buckel hat. Und diese neue Untersuchung hat jetzt rausgefunden, dass eben die Coronis-Familie ein bisschen, was das da quasi noch eine Ebene drüber steht, und zwar die Massalia-Familie. Die Massalia-Familie ist nach dem Asteroid Massalia benannt, 145 Kilometer groß. Der ist eben extrem groß und der ist vermutlich bei einer großen Kollision vor 470 Millionen Jahren entstanden. Und da sind dann noch ein paar Unterkollisionen gewesen und da kommen dann eben die ganzen anderen Kondriten raus. Also wir wissen jetzt, dass eben Karin-Familie und Massalia-Familie die Ursprünge der Meteoriten, der meisten Meteoriten sind, die wir haben. Es gibt natürlich andere auch, aber ja, ich dachte, ich erwähne mal das Thema Asteroidenfamilien, weil es so in den normalen Medien meistens nicht vorkommt. Da geht es nur um die Asteroiden, die runterfallen und Dinosaurier umbringen.
Noch was Neues habe ich.
Ja.
Stellt sich raus, ja, also die Universität Berkeley hat geforscht und jetzt stellt sich raus, es ist eine gute Idee, Kindern mehr Fake News vorzusetzen, als weniger Fake News fortsetzen. Sie haben sich 122 Kindern angeguckt. Die waren relativ jung. Warte mal, wo waren sie denn? Zwischen 4 und 7 Jahren waren die alt. Mhm. Haben den E-Books hingelegt mit Tierbildern. Die eine Hälfte hat echte Informationen bekommen. Ne? Zebra hat schwarz-weiße Streifen. Die andere hat falsche Informationen bekommen. Also Kinderbuch mit Tierbildern, Zebra, rot-grüne Streifen. Dann haben sie einen zweiten Durchgang gemacht, haben Informationen als Suchmaschinenergebnisse getarnt. Haben gesagt, hier, frag doch mal die Suchmaschine, wie viel Streifen das Zebra hat oder was für Streifen das Zebra hat. Und hat die Suchmaschine wahre oder falsche Informationen ausgespuckt. Danach haben sie den Kindern Besucher Bilder gezeigt eines außerirdischen Tiers, nämlich ein Zorpi. Und haben das auch über E-Books und Suchmaschinen rausgehauen. Das Zorpi hat 3 Augen und trägt Sonnenbrille. Nur so, damit man einigermaßen weiß, was ist. Und die Kinder sollten dann entscheiden, ob alle Zorpis 3 Augen hatten. Ja, so. Davor durften sie dann noch überprüfen, ob die Behauptung stimmt. Und in dem Sinne beliebige Anzahl von Außerirdischen antippen, um die Sonnenbrille wegzumachen. So, ja. Das heißt, sie konnten im Grunde so eine Basalwissenschaft machen. Ne? Das hat immer 3 Augen. Kannst du glauben, kannst du nachgucken. So, ist ja wie im Kühlschrank ist noch Bier, ne, dieses alte Ding. So, rausgekommen ist dabei, dass die Kinder, die vorher mehr falsche Informationen über Tiere gesehen haben, gewissenhafter die Zorpi-Behauptungen überprüft haben. Also die Kinder, die mehr Fake News gesehen haben über Tiere, haben mehr Sonnenbrillen weggeklappt oder weggeklickt als die Kinder, bei denen die Informationen über die Tiere immer richtig waren.
Sehen Kinder nicht eh schon genug Fake News über Tiere?
Ich meine, ja,
das aber Monster, Drachen, das, Märchenbücher an.
Das Interessante ist, also ich zitiere mal aus der Studie: We show that children fact-check claims more and are better able to catch misinformation when they have been exposed to detectable inaccuracies. Das heißt, wenn du mit deinen Kindern, mit deinen jungen Kindern Fake News dir anguckst und ihnen direkt dazu sagst, das stimmt nicht, das ist Quatsch, ja, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wenn sie in einer ungewohnten Umgebung Informationen, also neue Informationen dazu kommen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wenn sie in einer ungewohnten Umgebung Informationen dazu bekommen, sie diese Informationen skeptischer sehen als die Kinder, in deren unmittelbarer Umgebung oder in deren vertrauenswürdiger Umgebung, sage ich mal, Eltern sind es ja meistens, alle Informationen immer glaubhaft waren. Das ist das Ding, was da passiert ist.
Da muss ich ein bisschen drüber nachdenken, aber es klingt, ist dafür immer interessant.
Unsere Ergebnisse stützen die kontraintuitive Möglichkeit, dass es die Wachsamkeit von Kindern gegenüber subtileren Fehlinformationen in der Zukunft erhöhen kann, wenn sie einem gewissen Unsinn ausgesetzt werden.
Na gut, dann starten wir ab jetzt die neue Schiene, Fake für Kinder. Und reden wir aber nur Quatsch über Wissenschaft für Kinder.
Genau, ich kann das auch irgendwie nachvollziehen. Klar, wenn du natürlich in einem festen Glauben aufwächst, das ist ja ungefähr so, funktioniert ja auch Religion. Ja?
Ja.
Wenn du in einem Elternhaus aufwächst, in dem Religion völlig normal ist, nie hinterfragt wird, Teil des Alltags ist, hast du selbst dann, wenn du zu der Überzeugung gelangst, dass das alles Unsinn ist, viel, viel größere Schwierigkeiten, dich von diesem Unsinn loszusagen, als Menschen das haben, die in einem Elternhaus aufgewachsen sind, wo Religion keine Rolle gespielt hat.
Ja,
ist ja ein ähnlicher Effekt, denke ich mal.
Ja, stimmt. Und ich glaube, ich erinnere mich, dass das auch so was Ähnliches bei Erwachsenen oder allgemein rausgefunden wurde, dass man ja auch so mit Fake News die Menschen so vereinfacht ein bisschen impfen kann. Also wenn du dir einen Blödsinn quasi absichtlich erzählst, der so blöd ist, dass du es dann sehr schnell von selbst merkst, dass es Blödsinn ist, dann bist du beim nächsten Mal ein bisschen vorsichtiger in anderen potenziellen Blödsinn zu glauben, guckst dann genauer hin. Also das ist, ich kriege das nicht mehr genau raus, wo und wer und wie das erforscht wurde ist und was man gemacht hat, aber das kann man so als Strategie in der Wissenschaftskommunikation verwenden, wenn man halt irgendwie Fake News bekämpfen will.
Das wird ja, ich meine, politisch wird das auch benutzt, da gibt es ja diesen Ausdruck des Flooding the Zone with Shit. Yeah. Ist ja auch Kommunikationsstrategie der Russen, einfach so viele Möglichkeiten zu behaupten, dass irgendwann gar nichts mehr stimmt. Dass du irgendwann, ne, wenn du, ne, das war ja hier so ein Abschuss dieses Flugzeugs, dann auch der Überfall auf die Ukraine, da hauen sie ja auch ständig irgendwelche Gründe oder Informationen raus, die sich teilweise auch wirklich widersprechen und sowas. Und das hat dann in der politischen Kommunikation scheint es zur Folge zu haben, dass die Leute überhaupt nichts mehr glauben, weil sie sagen, ja, man weiß ja nicht, was stimmt.
Mhm.
Aber also das ist dann wahrscheinlich so der Extremfall davon. Aber wenn du das irgendwie auf einem niedrigeren Niveau hältst und das eben nicht benutzt, um Menschen zu manipulieren, sondern Menschen gegen Manipulation zu imprägnieren, scheint mir sehr plausibel, dass das funktioniert.
Ja, interessant.
Und wo wir gerade bei Fake News sind.
Ja.
Ja, das Leibniz-Institut für Psychologie, die University of Queensland und die Universität Bremen haben mehrere Studien gemacht mit insgesamt 6.000 Probandis. Haben sich Daten angeguckt, also Daten erzeugt, repräsentative Umfragen gemacht in Australien, Großbritannien, USA und in Deutschland gab es auch Daten und haben gesehen, dass ein Viertel der Befragten einer Vielzahl von falschen und irreführenden Behauptungen über Windrädern zustimmt. 20% der Befragten glauben an Gesundheitsrisiken durch Windräder.
Ja, du 40% brauchst mehr Beton als für 5 Hochhäuser, wenn
40 du sowas bauen willst. 40% gehen von geheimen Machenschaften aus beim Ausbau der Windenergie. In Deutschland, der einzige Unterschied in Deutschland ist, die Werte sind ein bisschen niedriger als die in Australien, UK und USA. So, der Witz an der Sache ist, also das eine ist die Bestätigung des Satzes, den ich seit vielen Jahren sage, wer bereit ist, den einen Scheiß zu glauben, ist irgendwann auch bereit, jeden anderen Scheiß zu glauben. Wer glaubt, Windräder wären gesundheitsschädlich, glaubt auch eher, also stimmt eher der Behauptung zu, Windräder sind ökonomisch ineffizient. Ja? Mhm. So, und jetzt kommt's. Die Zustimmung zu Falschinformationen hängt vor allen Dingen von den Weltanschauungen ab. Besonders zentral ist eine verschwörerische Weltsicht, ja, wer generell dazu neigt, neigt auch woanders dazu, wie immer. Und jetzt der Knüller, also der richtige Knüller. Ich zitiere: Ausgeprägte wissenschaftliche Kenntnisse hingegen verringern die Zustimmung kaum. Der Bildungsgrad der Befragten spielt überhaupt keine Rolle.
Das überrascht mich gar nicht.
Aber krass, weil, ne? Aber dass man das sogar messen kann.
Ja, also, wenn du wüsstest, wie viel Quatsch ich von irgendwelchen Ingenieuren und sonst wie Leuten bekomme, die irgendwas studiert haben.
Also. Warum sind das eigentlich so oft Ingenieure? Ist das irgendwie, das ist bei mir nur anekdotisch, aber ich habe das Gefühl, übermäßig oft Ingenieure.
Ich habe eine Hypothese, warum das so ist. Also,
weil die in Input-Output-Kategorien denken?
Nein, das nicht. Also für die vielleicht nicht gleich verstanden haben, worum es geht. Es geht darum, dass Leute, die in der Wissenschaft öffentlich auftreten, dann meistens sehr oft und schnell diverseste E-Mails bekommen oder sehr oft auch gerne irgendwie Analogpost von Leuten, die gesagt haben, sie haben Einstein widerlegt, sie haben irgendwie hier den Urknall widerlegt, sie haben die Weltformel gefunden, was auch immer, also oder sonst irgendwelche tollen Theorien. Da kriege ich sicherlich irgendwie ein paar pro Monat. Früher waren es noch deutlich mehr. Also jedes Institut hat sowas. Alle, die in der Öffentlichkeit Naturwissenschaft kommunizieren, haben sowas. Und ich habe jetzt noch keine Statistik drüber laufen lassen, aber die Anzahl an Pensionierten, und es sind in dem Fall fast ausschließlich Männer, an pensionierten Männern, die früher irgendwo auf die eine oder andere Art in der Naturwissenschaft oder Technik gearbeitet haben, ist hoch. Und meine Hypothese, woran das liegt, ist folgende. Die Leute, die das machen, die haben prinzipiell mal eine vernünftige naturwissenschaftliche Grundbildung erhalten. Ja, die haben Mathematik gelernt, die haben Physik gelernt, die haben prinzipiell das alles gelernt. Und haben auch gelernt, dass man das anwenden kann, weil sie irgendwie Ingenieur oder irgendwo, sind jetzt keine theoretischen Physiker in Pension, die sowas schreiben. Das sind alles eher so anwendungsorientierte Sachen. Ja, das heißt, haben gelernt, okay, ich baue dir jetzt hier mit meinem Physik- und Mathe-Mission, baue ich dir jetzt eine Maschine und hier baue ich eine Brücke und hier tue ich da den Prozess optimieren, was weiß ich. Also die wenden das Wissen an und alles, was man da macht, kann man sich vorstellen. Und jetzt kommen dann so Leute wie in der Astronomie oder in der theoretischen Physik und kommen dir an mit Quantenmechanik, mit Urknalltheorie, mit was weiß ich, was sonst noch, dunkle Energie, dunkle Materie, all dem Zeug, dass du dir nicht mehr so einfach vorstellen kannst. Und dann trifft es auf Leute, die es ihr ganzes Berufsleben gewohnt sind. Ich kann mir das vorstellen, ich habe das verstanden, das funktioniert, das ist gut. Und das kann dann vielleicht dazu führen, dass man sagt, okay, wenn ich mir das nicht vorstellen kann, dann kann das nicht funktionieren.
Ja.
Und dann muss es irgendwie anders sein. Und weil ich mich ja auskenne in der Naturwissenschaft, schaue ich jetzt mal, wie das wirklich funktioniert, weil ich kenne mich ja aus und dann denkt man sich irgendwas aus. Ja? Und das ist, glaube ich, so ein Weg, wie es zustande kommen kann, dass so viele eigentlich Leute mit
hoher fundierter Bildung,
dann trotzdem und dann diesen Quatsch und dann dazu kommt natürlich, nur weil ich in einer Richtung formal gebildet bin, heißt es ja nicht, dass ich mich überall auskennen muss. Also es kann jemand, der, weiß ich nicht, Professor für Chemie ist, trotzdem Quatsch über Windräder glauben, weil
das ist immer, wenn dann jemand kommt, er hat sogar einen Nobelpreis bekommen, sage ich immer, ja, Linus Pauling auch.
Ja, also das wundert mich jetzt gar nicht. Ja, aber bleiben wir gleich bei den Ingenieurswissenschaften. Du hast ja in anderen Podcasts und wir hier vermutlich auch schon mal gesprochen über Peer- und polyfluorierte Alkylverbindungen. PFAS
oder auch Ewigkeitschemikalien. Die hatten wir, weiß ich gar nicht, letztes oder vorletztes Jahr hatte ich da mal ausführlicher in der Wochendämmerung drüber referiert, ja.
Genau, also das sind Chemikalien, die giftig sind, schwer abbaubar und langlebig, weswegen sie halt auch Ewigkeitschemikalien halten, weil wenn du die irgendwo hinschmeißt, dann bleiben sie da ewig, vereinfacht gesagt. Und diese Dinger verwenden wir auch sehr zahlreich, also beschichtete Pfannen zum Beispiel, was denn noch, Pizzakarton sehe ich da, Regenkleidung, also überall sozusagen. Also wird angewandt häufig und sind ein Problem, weil sie halt ja giftig sind und nicht von selbst weggehen. So, wer, frage ich dich ein weiteres Mal, Holger, wird uns retten vor dem PFAS?
Die Ingenieure.
Nein, ach, hätte mir dann einen Frauennamen sagen sollen. Aber also, egal.
Karin.
Nein, das ist nicht Karin. Es ist Brenda.
Auch gut.
Und in dem Fall ist Brenda tatsächlich ein Akronym. Und zwar ein sehr, sehr schönes oder bescheuertes, je nachdem, wie man es sagen möchte. Weißt du, du rätst nicht, für was Brenda steht. Ich glaube, es errät niemand, außer die Leute, die zufällig am Karlsruher Institut für Technologie und zwar am Institut für Technische Chemie dort arbeiten. Dann wissen sie vielleicht, dass Brenda die Kraftwerkspilotbrennkammer Brenda ist. Und Brenda steht für Brennkammer mit Dampfkessel. Brenda.
Da sind aber, finde ich, von den Astronomen die Akronyme irgendwie krasser.
Ja, aber ich finde.
Brenn da.
Ich finde das so schön. Mit dem,
ich finde das cool. Ofen.
Es ist ja wirklich coole Forschung, Hightech-Forschung. Und dann hast du so ein Akronym, das ist eine Brennkammer mit Dampfkessel. Das klingt wie irgendwas, was irgendein so Kerl im 19. Jahrhundert zusammengeklöppelt hat. Aber ist es drin? Das ist
Maschine zur Hebung des Wassers durch Feuer.
Genau. Was die gemacht haben, ist folgendes. Die haben untersucht die Effektivität von Verbrennungsprozessen. Weil man kann ja Müll auch verbrennen, theoretisch. Ja, geht ja. Und die haben jetzt geguckt, okay, wenn wir da jetzt in Brenner, in dem Brennkammer mit Dampfkessel, wenn wir da jetzt irgendwie die ganzen PFAS reinschmeißen, was passiert mit denen? Bleiben die übrig? Wenn wir dann irgendwie das Abgas, die Asche,
was da rauskommt
und so weiter. Ja. Genau. Stellt sich raus, wenn du bei sowas bei 860 Grad Celsius verbrennst, was so Standard für die Hausmüllverbrennung ist, dann hast du einen Abbaugrad dieser PFAS von 99,99%.
Wow, das heißt beschichtete Pfannen und Regenjacken in den Hausmüll werfen, wenn man sie nicht mehr braucht?
Weiß ich nicht, ob das so ist, aber sie haben jetzt keine Schlüsse draus gezogen, sondern nur gesagt, ja, da geht das und da ist im Wesentlichen, kommt da nichts mehr raus. Also sie haben wirklich das Abwasser, die Asche analysiert, sie haben Gaschromatographie, Massenspektroskopie gemacht mit den Abgasen und so weiter und sie sagen, die Ergebnisse sind eine gute Nachricht für eine quasi restlose Entsorgung von Fluorpolymeren über den Hausmüll nach europäischen Standards, aber sagen trotzdem doch dazu, PFAS gelangen auch auf anderen Wegen in die Umwelt, die noch untersucht und bewertet werden müssen. Aber prinzipiell, wenn du das Ding einfach verbrennst, dann sind sie weg.
Eben, und das gehört halt überhaupt nicht in die Umwelt und alles, was da gar nicht erst ankommt, ist ja schon mal gut.
Ja, aber da musst du wieder einen PFAS-Sack einführen, wo du das reinschmeißt, was der Bürokratie dann einfällt,
wenn
du das
Hausmüll, zu machen. Prinzipiell,
ja, aber prinzipiell kann man das Zeug loswerden. Ja. Dank Brenner.
Wo? Brenn wo?
Ja, die Leute vom Kit, die werden das nicht gerne hören, was du da machst.
Mal gucken, wenn ich wieder ans Kit fahre, dann gucken wir mal, wie die auf mich reagieren.
Aber Kit sagen, muss doch KIT sagen, oder?
Ja, sagen KIT, Karlsruhe-Herre-Institut für Technologie und alle sagen immer nur Karlsruhe Institute of Technology.
Ja, wie im Österreich, da haben wir das IST, da darf auch nicht IST sagen.
IST. So, falls du Geld brauchst.
Nicht? Ja, her damit.
Ich hätte 3 Millionen Dollar für dich.
Ja, bitte.
Und zwar kannst du die gewinnen bei der Luna Recycle Challenge. Die NASA sucht nämlich neuartige Lösungen für die Verarbeitung anorganischer Abfallströme wie Lebensmittelverpackungen, weggeworfener Kleidung und wissenschaftlichen Versuchsmaterialien.
Ja, Luna-Brenner.
Luna-Brenner. Stimmt, da können sie dann auch gleich die Kacksäcke reinschmeißen, die sie sowieso auf dem Mond rumliegen haben. Schön. 3 technologische Anforderungen haben sie formuliert. Die Logistikverfolgung, das Kleidungs- und Abfallmanagement bei Besiedlung und die Herstellung von Teilen und Produkten im Weltraum und auf der Oberfläche sowie die Herstellung von recycelten und wiederverwendeten Materialien im Weltraum auf dem Boden. Also 3 Millionen Dollar sind ausgeschrieben in verschiedenen Stufen. Also es ist so mehrstufig, zweistufig, zweikreisiges Wettbewerbsdingsi. Wer alles gewinnt, hat halt am Ende 3 Millionen Dollar. Ein zweigleisiger, zweiphasiger Wettbewerb ist es so. So war es. Also es geht eben um Entwurf und Entwicklung von Recyclinglösungen, die auf dem Mond nachhaltige Lösungen etablieren können. Es können sich Teams bewerben und geht gerade los. Ich glaube, die erste Deadline für Bewerbung ist irgendwie Anfang nächsten Jahres. Wollte ich nur mal erzählt haben, dass 3 Millionen Dollar. Das sind
3 Millionen Dollar für eine Mondmüllhalde.
Gut. Genau, ja. Mondmüllhalde.
Ja, da findet sie doch sicherlich, wer das macht. So, ich habe jetzt gar nicht mehr so viele Nachrichten.
Die eine habe ich noch und dann war es auch so.
Gut, dann tue ich mal hier die Mathematik. Wir haben am Anfang schon so Mathematik drin gehabt. Dann nehmen wir die ABC-Vermutung für die nächste Folge
die auch. Die ABC-Vermutung?
Ja.
Sowas kannst du nicht sagen und dann nicht drüber reden. Das kannst du nicht machen.
Ja, die ABC, da muss man sehr lange drüber reden.
Okay.
ABC-Vermutung.
Okay.
Aber das ist eh noch lange nicht abgeschlossen. Die ist schon seit ziemlich langer Zeit unbewiesen und jetzt immer noch nicht bewiesen.
Also da können wir das
ein andermal machen. Und dann hätte ich jetzt noch, was haben wir hier noch? Weltraumkarte oder Forschungsskandal?
Beides. Fang einfach an mit.
Gut, dann mache ich die Weltraumkarte kurz, dann machst du deine Meldung, dann hören wir mit dem Forschungsskandal auf. Wir haben vielleicht drüber gesprochen, als letztes Jahr das Weltraumteleskop Euclid gestartet wurde.
Du meinst Euclid?
ja, wie man das sagen kann, aber die Engländer und die Amerikaner und
ja, die sagen auch,
Wissenschaft sagt Euclid.
Eureka, ja, ja.
Ja. Oder Euklid kann man auch sagen. Also es ist auf jeden Fall nach dem, eigentlich müsste man wahrscheinlich altgriechisch aussprechen, wie auch immer man dann da das ausspricht, weil das ja benannt ist nach Euklid, dem Forscher aus der Antike. Und das Weltraumteleskop soll, so wie der griechische Euklid ja auch die Grundlage der Geometrie gelegt hat und eigentlich die Grundlage der Mathematik gelegt hat, soll das Weltraumteleskop Euklid das Universum quasi neu kartieren, aber halt vor allem die Verteilung der dunklen Materie neu kartieren, bestimmen und auch dunkle Energie bestimmen. Also man braucht im Wesentlichen mal eine extrem genaue 3D-Karte vom Universum, damit du einerseits rausfinden kannst, wo die dunkle Materie rumliegt, und wenn du dann auch so Supernova-Explosionen und so Zeug mitmisst, dann kannst du über Mechanismen, die ich jetzt nicht erwähne, auch berechnen, wie das Universum expandiert zu verschiedenen Zeitpunkten und die dunkle Energie bestimmen. Also sehr, sehr viel Forschung, die da rausfallen wird, aber das Teleskop ist halt erstmal gestartet und muss erstmal anfangen, diese Karte zu erstellen, und es soll jetzt nicht einfach irgendeine Karte werden, es wird wirklich eine, ja, die größte, genaueste, exakteste 3D-Karte werden. Und 3D heißt in dem Fall, dass man jetzt nicht in den dreidimensionalen Raum geht, sondern quasi Zeit als dritte Dimension hat. Also du hast, siehst, wo
ja,
am klar. Himmel ist
ja,
das?
Ja, 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 sicher, ja, es leuchtet auch ein. Ja.
Wie weit ist es weg? Aber wie weit ist es weg? Ist halt in dem Fall wirklich so weit weg, dass es eben auch zeitrelevant ist. Ja, also wenn du Galaxien hast, wo das Licht 10 Milliarden Jahre gebraucht hat, dann ist das halt ja 10 Milliarden Jahre in der Vergangenheit, ja, das Bild und so. Also, und die haben jetzt, also das Ding ist immer noch am Arbeiten, und das ist im Wesentlichen ein, ja, Lese- oder Schautipp. Also die haben jetzt einen Ausschnitt veröffentlicht von dieser ersten Karte. In diesem, ich verlinke in den Shownotes den Zeitungsartikel, da sind alle anderen Links drin, die man noch braucht. Da ist in dem Artikel der Link einer des gesamten Himmels, also des südlichen Himmels, nein, der gesamte Himmel, das südliche Himmel auch drauf. Und in diesem gesamten Himmel sieht man, dass das Teil, das jetzt quasi veröffentlicht worden ist, es ist ein winziges Teil. Dieser winzige Ausschnitt ist aber immerhin schon mal 208 Gigapixel groß. Also das ist wirklich sehr, sehr genau, was da gemessen
hat. Schön, ja.
Ja, also es geht halt um die Auflösung. Also der Ausschnitt ist winzig, aber in dem winzigen Ausschnitt hast du 208 Gigapixel. Also der Ausschnitt selbst ist, auf dem hast du 14 Millionen Galaxien schon drauf. Ja, also 14 Millionen nur in diesem einen Ausschnitt. In Wahrheit ist, da kommt dann noch viel, viel mehr. Das ist jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, welche Zahl da von dem, wie viel Prozent das von der gesamten Karte ist, aber wirklich ein verschwindend geringer Teil. Das heißt, wir werden dann eine Karte haben, ja, mit Millionen Galaxien da drauf, die man untersuchen kann. Und das ist etwas, was lang dauert. 6 Jahre wird es dauern, bis das Ding fertig ist. Und ist nicht einfach, da sind die, ich glaube, über 2000 Forscherinnen und Forscher aus aller Welt mit dabei. Mhm. Und das kann man sich gerne so in diesem Artikel, da gibt es schöne Videos, die man sich anschauen kann. Man kann da reinzoomen. Also das ist ein Bild von einer Galaxie. Ja, das ist wirklich, wenn du das so siehst, denkst du, okay, ja, cooles Bild von einer Galaxie. Jetzt nicht, vielleicht nicht so dramatisch, wie du es von Hubble gewohnt bist, aber schon ein cooles Bild einer Galaxie. Aber dieses Bild dieser Galaxie, wo du normalerweise irgendwie schon, ja, wirklich dich anstrengen musst, so ein schönes Bild von der Galaxie zu kriegen, das sind 0,0003% des kompletten Mosaiks, das veröffentlicht worden ist, also von diesem kleinen Teil des gesamten Himmels, der veröffentlicht worden ist. Da kannst du reinzoomen, sodass du bei 0,0003% quasi Größe bist, Ausschnitt bist, und da siehst du noch Details drauf, die du sonst bei Hubble quasi hast. Also das ist eine Kartierung, die ja phänomenal sein wird, und die ist jetzt gerade im Entstehen. Wir sehen, das Teleskop funktioniert wunderbar, müssen wir noch ein paar Jahre warten, und dann kriegen wir vielleicht endlich mal diesen Quatsch mit dunkler Materie und dunkler Energie verstanden.
Ja, wäre ja jetzt auch nicht das Schlechteste. Ich habe auch noch was mit Antimaterie zu erzählen. Das ist ja vielleicht auch ganz interessant. Ist auch nur kurz, weil ich es nicht wirklich verstehe. Aber ich dachte mir, ich lasse das mal da, allein schon wegen des geilen Flugzeugs, mit dem sie die Forschung gemacht haben. Und zwar ist das eine alte, umgebaute U2, dieser Stratosphären-Langstrecken-Aufklärungsflieger der Amis aus den 60er Jahren, ist der, glaube ich. Damit machen sie mittlerweile Gewitteraufklärung und können damit stundenlang, also die haben Raumanzüge an die Piloten und so hochfliegen die, und können damit irgendwie einen halben Tag lang über Gewitterwolken kreisen und sowas alles. Also total, total spannend, allein der Flieger. Jedenfalls gibt es Hinweise darauf, dass, wir wissen ja nicht, wie Blitze entstehen. Ne? Mhm. Es gibt Hinweise darauf, dass Gammastrahlenpulse an der Blitzentstehung in Gewittern beteiligt sind.
Ja,
weiß ich. Und es kann sein, dass Positronenrückkopplung diese Gammablitze auslöst.
Das hast du ja von Raumschiff Enterprise irgendwann rausgeschickt, oder?
Captain, the tech isn't teching. Reroute the auxiliary power. Fand ich schon, eben drum sage ich, ja, ich verstehe es nicht wirklich. Also es ist halt die Antimaterie zu Elektronen, scheint diese Gammablitze auszulösen. Zumindest ist es eine der möglichen Erklärungen oder dafür, dass diese Gammastrahlenpulse überhaupt entstehen. Damit wäre also Antimaterie verantwortlich für die Blitzentstehung. Und das ist ja wohl schon geil. Muss aber nicht. Aber ich sag ja, ich verstehe es nicht wirklich, aber ich fand die Meldung ganz interessant. Darum kann man ja mal, können sich ja andere Gedanken darüber machen, über Antimaterieblitze.
Ja, macht das mal und dann höre ich.
Veröffentlicht mal das Paper, genau.
Genau. Und dann, wenn wir das Paper veröffentlicht haben, dann lassen wir uns zitieren, womit wir beim angesprochenen Wissenschaftsskandal sind. Das können wir auch gerne nochmal machen, das kann man auch gerne drüber diskutieren. Da geht's um die Universität von Salamanca. Aha. Das ist eine der ältesten in Europa, im Jahr 1218 gegründet. Und der Rektor, der neu ist dort, seit einigen Monaten, heißt Juan Manuel Cojado, wie auch immer man Spanisch ausspricht. Ich tue es so, als könnte ich es, aber ich kann es gar nicht. Der ist seit einigen Monaten Direktor. Er ist KI-Forscher und Blockchain-Experte und hat der Uni jetzt Probleme gemacht.
Entschuldigung, ich finde KI und Blockchain überhaupt schon, das ist schon, da wird es schon fishy, aber gut, ja.
Ja gut, ja. KI kann man sinnvoll erforschen, selbstverständlich, und Blockchains kann man wahrscheinlich auch sinnvoll erforschen, aber der ist auf jeden Fall der Rektor. Und tatsächlich, er schaut auch genauso aus, wie man sich den KI- und Blockchain-Experten vorstellt, also oder eigentlich eher wie einer, der in der Bank gegenüber sitzt und dir komische Anlagen verkaufen will. Also so ungefähr ist das Foto in dem Artikel, was ich da habe. Das ist wirklich so, das sitzt ist, wirklich so an dem Schreibtisch mit Kugelschreiber in der Hand.
Crypto Bro, ich sag's dir.
Ja, aber wie gesagt, das ist ja, muss ja, tut jetzt irgendwie an Äußerlichkeiten rumwickeln, kann ja auch ein total netter, sinnvoller, seriöser Wissenschaftler sein, ist aber anscheinend nicht, weil Nature hat jetzt über 70 Publikationen zurückgerufen, 3 von Cojado selber und 70, in denen er zitiert worden ist, weil, und das schreibt der Artikel, das ist in dieser Form und dieser Dimension ist das einzigartig, weil
70 Artikel.
70 Papers, in denen er zitiert worden ist. Und das ist das Problem, weil das die wissenschaftliche Welt immer noch so funktioniert, dass Zitate das Maß aller Dinge sind. Ja. Zitate sind die Währung, in der Wissenschaft gemacht wird, in der Wissenschaft beurteilt wird, in der wissenschaftliche Karrieren beurteilt werden, in der beurteilt wird, ob du Rektor werden kannst oder nicht. Also gibt unterschiedliche Systeme. Früher hat man einfach nur die Zitate gezählt, dann gibt es anderes Zeugs wie den H-Index und so. Mhm. Also alles mehr oder weniger komplexe Arten herauszufinden, wie oft eine wissenschaftliche Arbeit zitiert worden ist, was prinzipiell auch nicht falsch ist, weil wenn eine wissenschaftliche Arbeit oft zitiert wird, dann ist sie offensichtlich auf die eine oder andere Art relevant. Mhm. Wenn ich was publiziere, ja, und niemand jemals ever referiert drauf, dann ja, hat es keinen interessiert. Also dann kann es nicht so wichtig gewesen sein wie etwas, was dann irgendwie 1000 Mal im Jahr von anderen referenziert wird, weil dann ist es offensichtlich relevant auf die eine oder andere. Also
Impact-Faktor, da habe ich sogar mal eine ganze Sendung drüber gemacht, für einen Resonator-Podcast.
Kann man noch viel mehr Sendungen drüber machen, weil das Problem ist immer noch nicht gelöst. Also Impact-Faktor ist eben eine Möglichkeit.
Die Sendung heißt auch das wissenschaftliche Publikationssystem und ist eine Stunde und 40 Minuten lang. Ich pack's mir in die Shownotes.
Ja, also Impact-Faktor ist eine Möglichkeit, die Zitate zu indizieren. H-Index ist eine andere, müssen wir sicher wie das alles funktioniert. Also es gibt das alles. Aber jedenfalls, man kann sich diese ganzen Sachen anschauen. Und wenn man sich, das haben jetzt Leute gemacht, für diesen Cojado das anschaut, dann hat sich da in den letzten Jahren ja was Seltsames getan. Also früher ist er so ungefähr rund 1000 Mal im Jahr zitiert worden, was ganz okay ist für einen Forscher. Mhm. Dann aber bis 2021 ist er auf einmal 5000 Mal zitiert worden.
Ist da irgendwas? Ja, okay.
Ja, das ist seltsam und dann vor allem, dann geht's wieder
runter. Ja, aber vielleicht hat er an irgendwas geforscht, was in der Zeit besonders gefragt war.
Nee, also, aber normalerweise ist es jetzt nicht so, dass quasi das so raufgeht und dann gleich wieder runtergeht. Also wenn du quasi viel zitiert bist, bist du nachher auch noch viel zitiert. Bei ihm geht halt rauf und wieder runter. Also es hat schon ein bisschen komisch angeschaut. Da haben schon
Weil sich ja Leute immer wieder aufeinander bezogen wird.
Und dann gibt's vor allem die wirklich wunderbare und sehr, sehr förderungswürdige Plattform Retraction Watch. Das ist so eine private Initiative, die sich halt genau anschaut in der Wissenschaft, was, wo gibt's Probleme im Publikationssystem, bei den Publikationen, was, welche Forschung musste zurückgezogen werden, warum und so weiter, welche sollte zurückgezogen werden, ist aber noch nicht zurückgezogen, also da ist ganz viel Zeug drinnen. Das ist eigentlich etwas, was ja, sollte eigentlich eine staatlich offizielle Stelle machen, sowas, aber in dem Fall ist es eine, glaube ich, private Initiative, die das macht, und das ist sehr wichtig, und die haben sich das auch angeschaut und haben dann halt festgestellt, ja, da stimmt was nicht. Also die haben gesehen, dass fast ein Viertel der Zitate er sich quasi selbst zitiert hat, wenn man so will. Also du kannst dir quasi auch dich selbst zitieren. Macht man auch sinnvollerweise oft. Wenn ich eine Arbeit schreibe, dann zitiere ich auch oft. Ich habe früher schon das gemacht und jetzt mache ich das weiter. Ja, kann man ja machen. Aber wenn du dich dann fast nur noch selbst zitierst, dann ist schon mal ein bisschen verdächtig. Und dann vor allem, ja, das haben sie auch angeschaut, so wer diese anderen Arbeiten zitiert, und dann festgestellt, okay, das sind teilweise Texte gewesen. Sie schreiben hier von einem vierzeiligen Text mit 100 Verweisen auf frühere Arbeiten. Also
was? Es gab mal, weil das war in den 1980er Jahren, da gab es mal einen Film, der hieß Das winkende Mädchen. Und das war halt ein Film, also feste Kamerapositionen am Rande eines Feldes, also so eine Wiese, ne? Guckt so in die Tiefe, und aus der Tiefe kommt ein Mädchen auf die Kamera zu. Dauert irgendwie, keine Ahnung, 3 Minuten, ich weiß es nicht wie lange, bleibt stehen, so dass man sie gut sehen kann, und winkt in die Kamera. Und dann kommen 10 Minuten Abspann. Oh, ja. So ungefähr, ja, schön,
dass das nochmal gibt. Ja, ich zitiere nochmal weiter aus dem Artikel im Medienbericht. Mit zur Zitationsflut trugen Dutzende Konferenzbeiträge bei, die Hunderte von Verweisen auf Arbeiten Cochados enthalten. Die meisten dieser Beiträge wurden von Forschenden der Uni Salamanca verfasst, und fast alle stammten von Konferenzen, die Cochados eigene Gruppe organisierte. Ja, also das ist was in der Wissenschaft, ich sage nicht häufig ist, aber was vorkommt, so Zitationskreise, Zitationszirkel, wo man sagt, okay, hier, du publizierst das, aber dann bitte verweis auf meine Arbeit, und du kannst es veröffentlichen, aber nur, wenn du auf diese Arbeit verweist. Und ganz oft passiert es eben auch, dass man so von wichtigeren Kollegen unter Anführungszeichen gesagt wird, ja, vielleicht schmeiß bitte noch ein paar Zitate zu der Arbeit mit rein und so. Also oft wird das direkt gesagt, oft wird es indirekt erwartet und so. Also was das alles sagen soll, ist, dass diese Geschichte mit den Zitaten, egal wie die jetzt mathematisch organisiert sind, als Impact-Faktor, als H-Index und so weiter, dass die immer manipulationsanfällig sind. Und das, da gibt es auch eine schöne, es war vor ein paar Jahren, glaube ich, gab es Leute, zwei Mathematiker, die haben ein Profil für eine Katze gemacht. Was? Haben da, ja, wir haben eine Katze und haben dann irgendwie 12 Fake-Artikel hochgeladen. Also, es gibt so ResearchGate, das ist so ein Profil für wissenschaftliche Arbeiten. Ja. Da haben dann quasi ein Profil gemacht, also hier für Larry die Katze, und haben dann für diese Katze 12 Fake-Artikel hochgeladen, die Katze eigentlich geschrieben hat, haben 12 Fake-Zitierungen hochgeladen, und Google Scholar, das ist ja doch was so als seriös gibt, Google Scholar greift das alles ab, und auf einmal hat das Viech einen H-Faktor von 12 gehabt, und zum Vergleich, also ich habe einen H-Faktor in meiner von 13, das ist nicht viel in der wissenschaftlichen Welt, aber ich habe auch nicht so lange in der Wissenschaft gearbeitet und publiziert. Aber wie gesagt, die haben halt dann mittlerweile, das ist, dann fällt natürlich sehr schnell auf, die haben das gemacht, um halt zu zeigen, wie anfällig das ist.
Ja, aber super.
Ja, und das Grundproblem an der ganzen Sache ist halt, Entschuldigung, dass du halt
diese Katze hat aber sehr viel publiziert.
Ja, das meistzitierte Haustier der Wissenschaftsgeschichte. Ja, ich verlinke eine Story noch, die habe ich gefunden, gebe ich noch in die Shownotes mit rein. Aber das zeigt halt, dass das System anfällig ist und nur anfällig sein kann, weil du probierst halt etwas sehr, sehr Komplexes, nämlich die, ja, objektive Beurteilung einer wissenschaftlichen Arbeit, die man eigentlich nur dann erreichen kann, indem man sich hinsetzt, diese Arbeit durchliest, drüber nachdenkt, sie nachvollzieht und sagt, okay, das ist jetzt relevant oder das ist nicht relevant. Diesen komplexen, zeitaufwendigen Prozess probierst du zu reduzieren auf eine Zahl. Und das ist einerseits gut, wenn man irgendwo in nämlich Uni-Gremien sitzt, Behörden sitzt, Aufsichtsräten sitzt und so weiter und irgendwo Zielvorgaben machen muss, Geld verteilen machen muss, dann kann man sagen, okay, wenn eure Zahl größer ist als diese Zahl, dann kriegt ihr Geld, wenn eure Zahl kleiner ist als die Zahl, dann müsst ihr Geld hergeben, wer die größte Zahl hat, kriegt den Job und so weiter. Also kann man wunderbar hier Management machen mit den Zahlen, aber man kann Zahlen halt immer auch manipulieren. oft manipulieren sie sich von selbst, weil der Index nicht ausreichend ist, um Sachen abzubilden, die in der Forschung existieren. Zum Beispiel jetzt in meinem Fach Beobachten der Astronomie, da hast du immer sehr, sehr viele Menschen oft, die drinstehen, weil da hast du die Person, die hat den Filter gebaut für das Teleskop, die andere hat die Software geschrieben und die zitierst du alle, wenn du mit dem Teleskop was machst oder mit den Daten was machst. Das heißt, vereinfacht gesagt, schreib einmal die Software für ein Teleskop und du hast dein Leben lang Zitate, die reinrauschen. Und andererseits, wenn du in einem anderen Fachgebiet bist, dann ist es dann nicht so. Und solche Sachen, Feinheiten werden dann nicht abgebildet durch diese Instrumente, durch diese Zitatindizes. Andererseits geht es natürlich auch absichtlich, indem man sagt, indem man das manipuliert, indem man sich irgendwie als Arbeitsgruppenleiter auf alle Papers der Arbeitsgruppe draufschreiben lässt, egal ob man was beigetragen hat oder nicht, was oft passiert. Ja, oder indem man halt die Arbeitsgruppe anleitet, einen oft zu zitieren, weil sonst gibt es Ärger und so. Also man, es ist halt, man mittlerweile, wahrscheinlich kann man mittlerweile in Zukunft mit KI noch viel mehr machen zu dem Ganzen. Also das ist ein Problem, vor dem die Wissenschaft immer noch steht und ich weiß nicht, wie, ob man das hier wegkriegen kann, dass man, wenn man wissenschaftliche Karrierenarbeiten beurteilen will und man nicht die Zeit hat, das auf die Art zu tun, die man, wie man es tun müsste, das ist nämlich das wirklich halt im Einzelfall anschauen, dann muss man es irgendwie quantifizieren und die Frage ist halt, gibt es einen Weg, das so zu quantifizieren, dass man das nicht manipulieren kann, beziehungsweise dass das das abbildet, was abgebildet werden soll.
Ich meine mich daran zu erinnern, dass es zumindest Diskussionen über diesen Weg gibt, die schon einigermaßen weit gediehen sind. Ich meine, wir hätten das damals in der Sendung über das wissenschaftliche Publikationssystem auch besprochen, diese Frage. Ja, aber das ist schon wieder, das ist wieder lange her. Also,
ja. Das ist ja nur eins der vielen Dinge, die liegen mit dem wissenschaftlichen Publikationssystem. Also da mit den ganzen Review-Prozesse und Open Access und Verlage und Verlagskosten und so weiter, da müssen wir gar nicht erst anfangen.
Ja, aber, ich habe geredet, darüber geredet, habe ich mit dem Leiter der Bibliothek am Forschungszentrum Jülich. Das, also der Typ, der dann auch diese ganzen Journals bezahlen muss. Wo seine Leute sowieso drin und so, genau. Also diese ganzen Geschichten. Das ist das ist alles äußerst unangenehm. Haben wir noch Werbung, ist ja die Frage.
Ja, wir haben immer Werbung. Also es gibt immer Sachen, wo man mich besuchen kann, wo man Dinge tun kann, die mir das Leben erleichtern. So, mir erleichtert es immer das Leben, wenn man zu Veranstaltungen kommt, weil es ist sehr, sehr unangenehm, wenn man bei einer Veranstaltung ist, wo man selbst auftritt und dann ist keiner da, der zuschaut. Das ist immer sehr, sehr nervig. Kommt zum Glück nicht so oft vor. Also ist mir noch nie passiert. Es war immer wer da. Mindestens eine Person war da. Zwei Personen war das Minimum, was ich hatte bis jetzt. Also da ist...
Zwei Personen...
War ein Ausreißer nach unten, die zwei Personen. Und ja, das war auch eine lange Geschichte. Das war auch eine Veranstaltung, wo ich mir eigentlich gedacht habe, es kommt niemand. Ich war von den zwei überrascht. Also, das war jedoch okay. aber ich bin froh, dass es zwei waren, weil es heißt, ich habe den Boden noch nicht erreicht. Also, es geht noch nach unten. Aber idealerweise geht es nach oben. Also, es gibt Möglichkeiten, wie man mir zusehen kann bei meiner wissenschaftskommunikatorischen Arbeit und meinen Kollegen von den Science Busters zum Beispiel am 29. Nein, das stimmt gar nicht. Da könnt ihr gar nicht zuschauen. Am 18. November, da ist es, am 18. November, falls ihr in Berlin oder Umgebung seid, könnt ihr da hinkommen, in das Theater Wühlmäuse. Da treten wir auf und kommt
hast du, bitte. Hast du es letztes Mal nicht schon gesagt?
Ja,
hast du
letztes Mal ich sag's,
ich sag's einfach immer weiter, bis alle,
Kommt. Nee, ich sage es deswegen, weil Berlin ist immer kritisch, weil habe ich festgestellt, in Berlin ist es gar nicht so leicht, irgendwie so eine Forschung vollzukriegen, weil die Stadt ist so groß, dass die Leute so viel Auswahl haben, irgendwo hinzugehen.
Genau, und entweder hast du die Leute sehr viel Auswahl oder die Stadt ist halt auch so groß, dass es
genau,
ihr Berliner. Die Wühlmäuse, ich kenne sehr viele Leute, die sind eine Stunde unterwegs, bis sie da sind,
und
das dann dreimal überlegen.
Ja, es ist ja, dann da kommt noch so diese Berliner hier, die euer elitäres Gehabe dazu, ja. Also hier
Nihilismus.
Hier am Land sagt man, okay, wenn da hier die coole Sache ist, dann fahre ich da halt eine Stunde hin und schaue mir das an. In Berlin sag ich, was das ist, da muss ich drei Stationen mit der S-Bahn fahren, da fahre ich sicher nicht hin.
Ja, also, Metropolitaner Nihilismus.
Ja. Genau, das ist halt dann, gerade in Berlin ist es dann auch für uns sehr, sehr nervig, wenn keiner kommt, weil die Berlin-Termine sind oft dann auch isoliert. Das heißt, ich muss mal einen Tag anreisen nach Berlin, dann bin ich dort, dreht auf, dann fahre ich einen Tag wieder zurück. Dann habe ich quasi drei Tage, die ich da aufwende muss für diesen Berlin-Auftritt, wo ich dann nichts anderes oder kaum was anderes Sinnvolles machen kann. Und dann, wenn dann keiner kommt, dann gehst du mit dem ein paar hundert Euro nach Hause. Dann, und die Reisekosten sind dann nicht mehr gedeckt damit. Also, das, also schaut, dass Berlin voll wird, kommt in die Wühlmäuse. Auch ja, wenn ihr da eine halbe Stunde hinfahren müsst, ja, dann fahrt da hin, gefälligst, ja. Also 18. November, Wühlmäuse in Berlin. Davor gibt's noch andere Science-Busters-Auftritte. Am 7. November in Graz könnt ihr hinkommen. Oder am 13. und 14. November in Melk in Niederösterreich.
Melk.
Mhm. Ja, das ist schön in der Wachau.
Schöne Lust in Österreich gibt's halt. In Deutschland gibt's auch lustige Ortsnamen, in Österreich halt auch. Und jedes Mal, wenn wir über einen Brenner fahren Richtung Italien, denke ich so: Ach, jetzt kommen wir endlich gleich wieder dahin, wo die Orte so schöne Namen haben. Und dann kommt aber erstmal Patsch.
Ja, und auf Italienisch heißt es immer schlecht genauso blöd, du verstehst das nicht.
Nee, Patsch ist noch in Österreich. Das ist immer sehr lustig, dass ich immer denke: Ach, gleich wird alles schön. Patsch.
Ja, genau. Ne? Ja. In Patsch treten wir meines Wissens noch nicht auf, aber in Melk, wie gesagt. Mhm. Und dann gibt es auch noch am 21. und 22. November wieder TV-Aufzeichnungen an der Uni Graz. Also da könnt ihr zuschauen, wie wir fürs Fernsehen Sachen machen. Wird auch Ruth mit dabei sein.
Ist das dann auch immer so mit so Unterbrechungen? So, stopp, nochmal zurück.
Nein, eigentlich nicht, weil wir eigentlich, sei es passiert was wirklich ganz Doofes, wenn irgendwer einen ganz relevanten Teil auslässt oder sowas oder irgendwas so bescheuert gemacht hat, dass die Kameraleute das nicht mitfilmen konnten, weil die gerade bei Brücken gestanden sind. Aber normalerweise ist es eigentlich ja, also wir spielen die Show und die Kamera filmt mit und es ist dann eher so, dass am Ende es wird eher meistens weggeschnitten als das, was doppelt gemacht wird. Also das kommt eigentlich selten vor, dass wir was wiederholen und stoppen. Also du siehst da als Publikum drei kurze Shows, also drei Shows, 30 bis 40 Minuten und hast da so am Ende einen Abend, wie du normalerweise heißt, dass der halt auch irgendwie so 2 bis 3 Stunden dauert.
Okay, aber du hast die Show dreimal gesehen oder sind
unterschiedliche.
Okay. Ja,
wir machen drei Fernsehsendungen, zeichnen wir auf. Eine Fernsehsendung dauert im Fernsehen knapp eine halbe Stunde. Die Live-Show
dort. Wird das dann Publikum auch dann umgesetzt oder bleiben alle einfach so sitzen und kommt so eine Verschwörungstheorie? Vorne rechts sitzt immer dieselbe Frau.
Nee, da gibt es Aufnahmeleiterinnen und sowas, die dafür sorgen, dass das Publikum sich auch umsetzt, genau aus dem Grund, dass es dann ausschaut. Weil sonst schaut es ja doof aus danach. Ja.
Das ist ja unwissenschaftlich.
Ja, also wenn ihr sehen wollt, wie das so beim Fernsehen abläuft, dann kommt da hin, könnt ihr auch Eintrittskarten kaufen dafür, ganz normal. Uni Graz und dann ohne Science Busters unterwegs bin ich am 8. November und zwar in Oberbergern. Das wird man kaum kennen, außerhalb von vielleicht Oberbergern plus 10 Kilometer Umkreis.
Unterbergern, könnte auch.
Ja, das gibt es. Die Leute in Unterbergern kennen das nicht. Die Leute in Melk wissen auch, wo Oberbergern liegt.
Die Leute in Unterbergern kennen das, aber die hassen es und darum reden
sie nicht. Das ist einfach hier, also Oberbergern, das ist so eine kleine Ortschaft in der Nähe, da wo ich herkomme, in der Nähe von Krems. Und die haben da, wie es kleine Ortschaften auch so haben, die haben Bibliotheken und die veranstalten trotzdem Sachen und da kann man trotzdem hingehen, weil es muss ja nicht alles nur in Metropolen wie Berlin stattfinden oder Melk. Ja, es kann auch mal woanders stattfinden und da bin ich in der Volksschule Oberbergern, weil die Bibliothek anscheinend zu klein ist und werde da eine Geschichte des Universums in 100 Sternen erzählen mit ein paar Experimenten und so weiter. Könnt ihr, falls ihr in der Region seid, gerne hinkommen. Ihr müsst jetzt nicht irgendwie aus Berlin nach Oberbergern anreisen, das lohnt sich auch nicht, aber...
Ja, kommt man aber komfortabler hin als nach Wilmersdorf oder wo ist
vielleicht, ja. könnt ihr auch hinkommen, ja. Und dann natürlich, dann mache ich es im November noch voll mit Terminen. Ihr könnt auch noch am 30. November nach Darmstadt kommen. Da gibt es immer noch ein paar Tickets für die Podcast-Show von Das Universum.
Und damit sind wir am Ende der Sendung. Vielen Dank, Florian.
Vielen Dank, Holger.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.